Die Botschaft »Das Absolut« von William Marion Branham wurde am 27. Januar 1963 in Phoenix, Arizona, USA gepredigt. Der Übersetzer ist Konrad Klaus. Danke, Bruder Schakarian. Lass uns noch einen Augenblick stehen bleiben. Ich bin mir sicher, in einem Hörkreis dieser Größe gibt es viele Bitten und Menschen, die krank sind oder bedürftig, und deshalb wollen wir uns kurz verneigen und ein Wort des Gebets sprechen. Hier liegen auch viele Anliegen und Taschentücher. Unser himmlischer Vater, wir kommen jetzt im Namen des Herrn Jesus, weil wir wissen, dass du versprochen hast, unsere Gebete zu erhören und zu beantworten. Und ich bitte dich, sei uns gnädig und vergib uns unsere Sünden. Und wir werden in den Heiligen Schriften gelehrt, dass du uns alle unsere Sünden vergibst und alle unsere Krankheiten heilst. Und wir beten, himmlischer Vater, dass dies heute Nachmittag geschehen möge, denn wir bitten darum im Namen des Herrn Jesus. Und zu den Taschentüchern und Bitten, lehrt uns die Heilige Schrift. Von dem Körper des Paulus wurden Taschentücher und Schürzen genommen, und die bösen Geister fuhren von dem Volk aus, und sie wurden geheilt. Nun, du bist heute derselbe Jesus, und wir stehen hier in großer Zahl und bitten dich, dass du diese Dinge gewähren mögest. Es gibt heute zweifellos viele Anliegen in diesem Gebäude, von so vielen Menschen, die in dieser Stunde bedürftig sind. Erfülle ihre Bedürfnisse, o Herr, sowohl physisch als auch geistig, um die wir in Jesu Namen bitten. Amen. In Ordnung. Ich danke dir, Bruder. Wir haben vor Jahren ein kleines Lied gesungen. Ein kleines Gespräch mit Jesus macht es richtig. Ich glaube, Bruder Williams hatte gerade gesagt, dass es morgens ein Frühstück gibt. Und nun, ich glaube nicht, dass ich jemals gehört habe, wo das nächste Jahr stattfinden wird. Genau wieder hier. Nun, am selben Ort, derselbe Ort. Das ist sehr schön. Ja, das ist der Männer sollten in Jerusalem beten. Das ist Tucson, nicht hier unten. Seht ihr? Nun, ihr seid unterhalb des Hügels. Jericho ist unterhalb des Hügels von Jerusalem aus. Wisst ihr das? Also, das ist Jerusalem da drüben. Seht ihr? Habt ihr auch das gehört? Also, die Menschen sollten Gott überall anbeten, sagte Jesus. Wisst ihr, nicht in Jerusalem, weder hier noch auf diesem Berge, sondern betet ihn im Geiste an und in der Wahrheit. Das ist die Hauptsache, im Geist und in der Wahrheit. Nun, normalerweise bin ich, wenn ich spreche, immer so langatmig. Ich bewunderte neulich Bruder Welmer Gardner, der hier kam und in 15 Minuten mehr sagen konnte, wie ich in 3 Stunden lang. Mai, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe oder nicht. Als ich ein Kind war, war mein Vater ein Reiter, wisst ihr? Er ritt Pferde und bremste sie aus, ging zum Rodeo, hat geschossen, Kunststücke gemacht. Und als ich etwa 12 Jahre alt war, dachte ich, ich sollte nach meinem Vater kommen. Wenn sie also mit einem alten Pferd pflügten, draußen in Indiana, bis es so müde war, dass es sich kaum noch bewegen konnte. Ich folgte meinem Vater, wenn er mit dem Pflug seine Runden drehte, ganz hinten auf dem Feld, und ich ging dorthin, wo sie eine alte Tränke hatten, die aus einem Baumstamm gemacht war. Wer hat schon mal so eine Tränke gesehen? Man sieht euch die Kentuckier an, die hier drinnen sind. Ha, ich hatte mal so eine große Zeit, wenn ich Pferdehaare ins Wasser warf und zusah, wie sie sich drehten. Wir nannten das Rosshaarschlange. Das sind diese kleinen, wenn man sie berührt, bewegen sie sich, und die Bienen. Und ich holte meine kleinen Brüder und alle und setzte sie dort unten ab. Und dann holte ich das alte Pferd, weißt du, und riss ihm schnell das Geschirr ab und holte Vaters Sattel, eine Handvoll Spitzklette, und legte sie unter den Sattel und zog den Gurt herunter. Ich würde da hinaufspringen, armes Pferd, alt und müde, und es konnte seine Füße kaum vom Boden bekommen. Es gröhlte nur, wisst ihr, und ich würde den Hut herumwerfen. Mai, ich dachte, ich wäre ein Reiter. Und ich dachte, ihr braucht mich hier draußen in Arizona, um eure Pferde zu zügeln, wisst ihr? Also, ich bin mit 17, 18 Jahren losgerannt und kam hierher, wo ein Rodeo stattfand. Und ich dachte mir, Mann, wenn ich nur bei diesem Rodeo mitmachen könnte, würde ich die Pferde für sie reiten. Ich werde etwas Geld verdienen. Und ich erinnere mich, wie der erste Reiter herauskam, er ritt auf etwas, das man, ich glaube, man nennt es The Kansas Outlaw. Sein großes Pferd, ein großer schwarzer Kerl, etwa 17 Hände hoch. Ein richtig schwarzes, starkes Pferd. Und ich dachte, wenn der Kerl ihn reiten kann, kann ich das auch. Und dieser bekannte Reiter ist losgeritten. Und ich saß in der Nähe des Geheges, wisst ihr, in dem all diese entstellten Cowboys waren, wisst ihr. Ich war nicht ganz so entstellt wie sie, aber ich dachte, ich wäre ein genauso guter Reiter. Also haben sie, ich hatte dieses alte Pferd, diesen Ackergaul geritten, und warum konnte ich den anderen nicht reiten? Als er aus der Box kam, Mensch, konnte das Pferd alle vier Füße in eine Waschschüssel stecken. Er drehte sich ein paar Mal im Kreise und machte einen Sonnenfisch. Der Sattel ging in die eine Richtung, der Reiter in die andere. Und die Pickups holten das Pferd und der Krankenwagen den Reiter. Ich wusste, dass das nicht der alte Ackergaul war, den ich früher ritt. Der Ausrufer kam hier vorbei und sagte, ich gebe jedem Mann, sagte er, $50, das war damals eine Menge Geld. $50, wer ihn reiten kann, so 4 Sekunden auf ihm. Und ich war einfach zittrig. Er kam auf mich zu und fragte, bist du ein Reiter? Ich sagte, nein, mein Herr. Als ich zum ersten Mal gerettet und ordiniert wurde, in einer Missionsbaptistengemeinde, hatte ich die Bibel immer dabei, wisst ihr, und ich wollte, dass mich jemand fragt, ob ich ein Prediger bin, wisst ihr. Aber jedes Mal, wenn jemand fragte, bist du ein Prediger, sagte ich, sicher. Eines Tages war ich drüben, in St. Louis. Ich hatte gerade unseren Baptistenbruder kennengelernt und war drüben in St. Louis. Und ich hörte einen Mann namens Robert Daughtry. Viele von euch kennen ihn vielleicht. Er war in einer Zeltversammlung. Er war ein Pfingstbruder. Mei, der Mann hat gepredigt, bis er ganz blau im Gesicht war. Und er hat gepredigt, bis er einfach zusammengesunken ist. Man konnte ihn 2 Blocks entfernt nach Luft schnappen hören, auch ohne Mikrofon. Er schnappte nach Luft und kam wieder hoch, um zu predigen. Seitdem fragte mich jemand, bist du ein Prediger? Und ich sagte, nein, ich bete nur für die Kranken. Meine alte, gemächliche Baptistenart denkt nicht so rasch nach, also habt Nachsicht mit mir, wisst ihr? Und ihr wisst, dass die Heilige Schrift sagt, habt Nachsicht mit den Schwachen. Und das bin ich. Ich bin dankbar, dass ihr alle versucht habt, das diese Woche zu tun, und ihr habt es wirklich gut gemacht. Um 10 Uhr nachts, wo ich eigentlich zu Hause und im Bett sein sollte, habe ich euch aufgehalten. Aber heute Nachmittag werde ich versuchen, mich zu beeilen und gleich loszulegen. Ich muss heute Nachmittag noch viel fahren, damit ich morgen früh wieder hier bin. Und ich weiß euch wirklich zu schätzen. Und wenn ich nicht die Gelegenheit habe, es bei anderer Gelegenheit zu sagen, dann danke ich euch allen, auch euch Predigern und christlichen Geschäftsleuten sehr. Es war mir eine große Freude, dass ihr mich eingeladen habt und ich hierher kommen durfte, um meine Beiträge zu leisten. Bruder Shakarian, Bruder Williams und all die Männer, ich bin euch wirklich dankbar. Und warum hast du vorhin nicht Amen gesagt, Tony, als ich über Tucson sprach? Ich habe ihn nicht einmal gehört. Das ist der beste Jäger in Arizona. Wenn ich in Indiana bin, seht ihr, aber das ist, nachdem ich in Indiana war. Hast du sein Bild neulich in der Zeitung gesehen? Wobei, das müssen wir ändern, Tony. Also, denk daran, morgen Abend das Festessen mit Bruder Oral Roberts. Und jetzt, bevor wir uns dem Wort nähern, ich wollte heute Nachmittag über den Countdown sprechen. Und ich dachte, dass ich hier reinkomme und ihr um 7 Uhr immer noch hier sitzen würdet. Und oh, aber das, was die Wissenschaft zu tun vermochte und dann, was Gott zu tun vermochte, seht ihr? Wir leben also in einem anderen Zeitalter als früher, sowohl physisch als auch geistig. Wir sind also dankbar für unsere Errungenschaften in unserem geistigen Bereich, genauso wie die Wissenschaftler dankbar sind für die Errungenschaften in ihrem materiellen Bereich, in dem wissenschaftlichen Bereich. Lasst uns nun, wenn es auch nicht ausmacht, weitergehen. Wisst ihr, ihr könnt zu viel singen. Ich verstehe nicht, wie man so singen kann wie der Chor von Bruder Outlaw, als ich von einer Weile dort stand und zuhörte. Und sie sagen, hör, 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 hör. Und wieder, ihr könntet zu viel essen. Man trinkt vielleicht zu viel. Man arbeitet vielleicht zu viel. Ich glaube nicht, dass man zu viel beten kann. Die Bibel sagt, ich möchte, dass die Menschen überall beten und die heiligen Hände erheben. Seht ihr? Lasst uns noch einmal die Häupter beugen. Nur einen Moment. Himmlischer Vater, wir lieben es, mit dir zu reden. Und ich denke an Männer, wie ich sie liebe, so zu wissen, dass sie in dieser Stadt sind und einfach ihre Hände zu schütteln und mit ihnen zu reden. Wir alle haben diese Gefühle. Und wie viel größer ist es, um das Vorrecht mit dir, unserem Herrn und Erlöser, zu sprechen. Und unsere Herzen schlagen, wenn wir in der Gegenwart der anderen sind. Und wie viel größer ist es dann, wenn wir wissen, dass wir in deiner göttlichen Gegenwart sind. Und wir wissen, dass du hier bist. Denn du hast gesagt, wo immer auch auf der Welt ihr euch befindet, wo auf der Welt überall oder wo auch immer, wo zwei oder mehr in meinem Namen versammelt sind, da werde ich in ihrer Mitte sein. Und wir wissen, dass diese Schrift nicht versagen kann. Diese Verheißung ist göttlich. Sie stammt aus dem Munde des Erlösers. Und deshalb sind wir vielleicht, unser Gewissen und die Sünde unseres Unglaubens hat uns getrennt, so weit weg, dass wir vielleicht nicht erkennen können, dass du hier bist. Aber du bist trotzdem da, denn du hältst dein Versprechen. Und nun hast du gesagt, wenn sie auch nur um irgendetwas bitten, so wird es ihnen gegeben werden. Und Vater, das Größte, was mir zu diesem Zeitpunkt und für diese Zuhörer einfällt, ist, Herr, nähre uns mit dem geistlichen Manna, das von Gott aus dem Himmel kommt. Gewähre es, Herr. Ernähre uns von deinem Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Und während wir es lesen, möge der Heilige Geist es in jedes Herz bringen und heute unter uns verteilen, so wie wir es brauchen, denn wir bitten darum, in Jesu Namen, deinem Sohn. Amen. Nun, wie viele Male, wie ich schon gesagt habe, hören wir Prediger und Menschen uns gegenseitig reden. Und wir schreiben Texte aus der Bibel auf, über die ein anderer Pastor oder irgendjemand etwas gesprochen hat. Und das tue ich ständig, wenn ich auf dem Weg bin. Ich habe ein kleines Blatt Papier, ein kleines Buch neben mir liegen. Und wenn mir meine Bibelstelle in den Sinn kommt, schreibe ich sie auf. Und das Erste, was nun, da sind wir alle schuldig, nicht wahr? Wir tun das. Und dann, nach einer Weile, wird der Heilige Geist uns das beleben. Und wir haben einen weiteren Gedanken. Dann muss ich einfach an den Straßenrand fahren und ein paar Dinge notieren. Und das ist die Art und Weise, wie ich dann, wenn ich Zeit zum Reden habe, diese Dinge durchgehen werde. Ich denke darüber nach und suche nach einem Bibelzitat und schreibe es dann auf. Und wenn ich mich dann zu dem Thema wende, erinnere ich mich daran, was in der Schrift steht. Und dann spreche ich von dort aus. Das machen wir meistens alle so. Nun werde ich nur einen Vers aus dem Buch der Philippa vorlesen. Ich habe neulich aus dem Philipperbrief vorgelesen, am Mittwochabend bei Bruder Shores in der Assembly of God, als ich über das Thema identifiziert mit ihm sprach. Und jetzt möchte ich im ersten Kapitel des Philipperbriefes für heute Nachmittag den 20. Vers lesen. Und lasst uns andächtig zuhören, während wir lesen. Entsprechend meiner ersten Erwartung und meiner Hoffnung, dass ich nichts zu Schanden werde, sondern in aller Freimütigkeit, stets, so soll nun auch Christus in meinem Leib offenbar werden, sei es durch das Leben, sei es durch den Tod. Denn für mich ist das Leben Christus und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische mir Gelegenheit gibt zu furchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich habe darüber nachgedacht und ich dachte bei mir, ich würde einen bekannten Gedanken verwenden. Nur ein Wort. Ihr sagt, Bruder Branham, ein Wort für diese wahrscheinlich 1000 Menschen, die hier sitzen? Nur ein Wort? Nun, wenn es die richtige Art von Wort ist, seht ihr, und ich möchte versuchen, wenn der Heilige Geist, er, der die Inspiration für uns ist, einen kleinen Kontext um diesen Text herum aufzubauen. Ich möchte es nennen ein Absolut. Ein Absolut. Ich habe im Wörterbuch nachgeschaut, um das herauszufinden. Als ich mir das Wort identifiziert ansah, stieß ich auf das Wort Absolut. Und das Absolut ist laut Websters Wörterbuch vollkommen in sich selbst, unbegrenzt in der Macht, in erster Linie das Letztgültige. Also ein Absolut. Es wird viele Male verwendet. Es ist das letzte Wort. Es ist das Amen. Man hört die Leute sagen, absolut, das ist alles. Das ist das letzte Wort. Es ist unendlich, seht ihr? Das ist von hier an. Es gibt nichts anderes in seinem Weg. Es ist das Oberste. Es ist das Endgültige. Und das Endgültige ist in einer ersten Linie das Letztgültige, wenn man das Ende erreicht. Es ist also das Amen. Das ist alles. Nun, jeder und jede große Errungenschaft war und ist mit einem Absolut verbunden. Mit jeder Person und jeder Sache, die getan wurde, oder besser gesagt, mit jeder Sache, die getan wurde, ist ein Absolut verbunden. Irgendwas muss es ja geben, denn es ist der letzte Haltepunkt. Und der Mensch kann auf keinen Fall etwas erreichen, bevor er nicht irgendwo erkennt, dass es ein Absolut gibt. Einmal in einer Arztpraxis sprach ich mit einem Arzt Und er sagte, nun, ich sagte dir, Billy, er sagte, es ist wahr, dass ich glaube, dass ein Mensch sich genug Glauben aneignen kann, dass er herausgehen und diesen Baum berühren kann und geheilt wird. Ich sagte, aber Doktor, wie könnte ein Mensch sich jemals genug Glauben aneignen, um einen Baum zu berühren und geheilt zu werden, siehst du? Denn dafür gibt es keine Hintergründe. Es gibt keinen Ort, an dem man das festmachen kann, denn es ist keine biblische Grundlage. Aber man muss etwas haben, an das man anknüpfen kann, um zu wissen, dass es das ist. Das ist der, viele kleine Dinge können darauf hinweisen, aber das ist das letzte Wort, das allerletzte. Deshalb habe ich immer an das Wort geglaubt. Vielleicht ist ein kleines Zeugnis, das mir gerade auf dem Herzen liegt, nicht sehr passend, aber ich hoffe, dass es nicht beleidigend sein wird. Und meine Frau, die dort sitzt, und viele von hier wissen, dass das wahr ist. Ich ging einmal mit einer jungen Dame aus der Baptistengemeinde in Milltown, Indiana, die ich als Pastor leitete. Die junge Frau war bei den Versammlungen gewesen und hatte gesehen, was Gott tat. Und oh, wir waren nur Freunde, gute Freunde. Und später waren wir beide, sie heiratete einen feinen jungen Mann und später war auch ich dann verheiratet und wir haben uns seit Jahren nicht mehr gesehen. Ihr Vater war ein sehr persönlicher Freund von mir. Sein Name war Lee, Marion Lee. Und ich erinnere mich an eine Nacht, an eine Schrift, die er nicht zuordnen konnte. Er konnte sie nicht zuordnen und er sagte, Bruder Branham, ich zweifle nicht an dir, aber, sagte er, weißt du, ich würde immer so gelehrt. Er war ein Nazarener und er sagte, ich wurde das gelehrt und ich kann es einfach nicht verstehen. Und er war ein Zimmermann. Ich ging eines Abends mit ihm nach Hause und er sagte, ich sage dir, während Norma und die anderen nach oben gehen, sagt er, lasst uns einfach einen Bissen essen. Wir haben etwas Maisbrot und Buttermilch. Das ist wirklich gut. Und so haben wir, ich konnte es jetzt gut gebrauchen. Ich habe seit etwa 3 Wochen nicht mehr gegessen, nur wenig, ab und zu, damit ich für meinen Herrn das Beste tun kann. Und dann holten wir ein großes Glas kalte Buttermilch aus dem Quellhäuschen und ein großes Stück kaltes Maisbrot. Wir setzten uns hin, zerbröselten das Maisbrot und aßen. Und er sagte, Billy, ich verstehe einfach nicht, wovon du sprichst. Und wir redeten so bis spät in die Nacht. Wir redeten uns sozusagen in den Schlaf. Wir redeten bis etwa 1 Uhr nachts. Ich schlief sogar bei ihm ein. Als er aufwachte, sagte er, ich habe geträumt, dass ich in New Albany ein Gebäude baue. Und der Mann hat mir den Bauplan hinterlassen. Er ging nach Florida. Und er hatte auf diesem Entwurf ein Erkerfenster. Und ich sagte, dieser Mann will kein Erkerfenster. Also ließe ich es einfach weg. Und er sagte, als der Mann zurückkam, sagte er, ich werde euch nicht für dieses Gebäude bezahlen, bis ihr es abreißt und nach diesem Bauplan wieder aufbaut. Und ich sagte, gleich hier unten ist ein Bach. Er ist nicht weit. Also, du willst doch nicht gleich am Ende der Straße etwas abreißen. Du könntest keine Zeit mehr haben. Und er fragte, ist es in Ordnung, wenn ich in meinem Pyjama gehe? Und ich sagte, ich habe auch einen. Lass uns gehen. Also gingen wir runter. So wurde seine Tochter richtig, richtig berühmt und seine Enkelkinder, die sangen. Und sie waren die Vereinigten Brüder. Seine Tochter ist verheiratet mit einem Prediger der Vereinigten Brüder und dem Sohn eines Predigers. Und dieser Junge, ein feiner Kerl, war Maschinenschlosser in einer Bootsfabrik. Und das kleine Mädchen versucht, für Christus zu leben. Es wurde ihnen zu viel Druck auferlegt. Sie waren sehr begabte Kinder. Eine von ihnen, 17 Jahre alt, war Musiklehrerin. Sie hatte ihr Abitur gemacht und war ein sehr kluges Mädchen. Und so konnte dieses kleine Mädel den Druck nicht ertragen, gehänselt zu werden. Und man sagte ihr, sie sei altmodisch und so weiter. Und nach einer Weile hatte das Kind einen Zusammenbruch. Sie brachten sie in eine katholische Einrichtung in Louisville, die man Our Lady of Peace nannte, zur Schockbehandlung. Und sie gaben ihr, natürlich, das ist ein Schuss ins Dunkle. Wenn hier ein Arzt ist, hoffe ich, dass ich ihn damit nicht beleidige. Aber manchmal machen sie die Sachen schlimmer als zuvor. Und so gaben sie eine Schockbehandlung und es machte das Kind noch schlimmer. Also schickten sie sie nach Hause. Ein paar Wochen später mussten sie sie wieder zurückbringen. Und da war sie wirklich in einem furchtbaren Zustand. Also behielten sie sie und versuchten sie dort zu verarzten, aber es ging ihr einfach immer schlechter. Und die 3 Tage später wollten sie sie nach Madison bringen. Das ist eine Nervenheilanstalt, wo sie steckten sie in eine Gummizelle von da an. So sagte die Mutter, wir sind nicht besiegt. Und sie sagte, wir werden sehen, ob wir Bruder Branham dazu bringen können, zu kommen und für sie zu beten, wenn er zu Hause ist. So riefen sie an und zufällig war ich zu Hause. Also kam er zu mir hoch und sagte, Bruder Branham, kommst du rüber und betest für sie? Und ich sagte, sicher. So rief er den Arzt an und der Arzt fragte, wer kommt denn da? Also sagte er ihm, dass ich es war. Und er sagte, nun, ich sage es dir, wartet. Er sagte, du rufst mich heute Nachmittag zurück. Nun, er rief an und es dauerte bis 1 Uhr am Morgen. Seine Frau sagte immer wieder, er ist nicht da. Am nächsten Morgen rief er an, er ist nicht da. Und am dritten Tag wollten sie das Kind wegschicken. Ich sage das nun ungern, aber ich weiß es genau. Der Arzt hat sich nur von dem Problem gedrückt, seht ihr? Also war der Vater sehr nervös. Ich musste am nächsten Tag abreisen, um wegzukommen. Dieser Tag war alles, was sie hatten. Und die Mutter, der Vater und die beiden anderen Schwestern kamen weinend zu mir und sagten, er weicht nur aus. Und ich sagte, ja, das tut er. Aber ich sage euch was. Sagt nicht, dass ich ein Prediger bin. Lasst mich einfach als Freund mitgehen, nur als Begleiter. So gingen wir in die Heilanstalt. Weißt du, sie schließen die Türen hinter dir ab und bringen dich mit dem Aufzug nach oben, dann schließen sie den Aufzug ab und diese Schwester brachte uns hoch. Wir gingen in das Zimmer und setzten uns an die Seite des Bettes. Und da saß diese wirklich hübsche kleine Dame, etwa 16, und war völlig weg. Sie starrte nur. Man konnte mit den Händen winken und sie würde es nicht einmal bemerken. Und ich sagte zu ihr, Ruthie, erinnerst du dich an mich? Ich sagte, ich bin Bruder Branham. Ich sagte, du hast mich immer Bruder Bill genannt. Ich sagte, ich habe dich Christus vorgestellt, in der Wiege. Erinnerst du dich vielleicht an mich? Sie stand einfach da und schaute. Oh, ein wunderschönes Mädchen. Und die drei, es war ein Trio, drei Schwestern. Ich versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, aber ich konnte es nicht tun. Sie starrte mich einfach nur an. Sie war einfach weg. Und ich saß da und sie hatten dort keine Stützen am Bett, damit sie sich nicht verletzten. Und ich stellte mich ans Fußende des Bettes und die Mutter stellte sich auf die andere Seite des kleinen Bettes, dieses kleine Einzelbett in diesem kleinen Raum. Und das Mädchen setzte sich auf einen kleinen, in den Wand eingebauten Sitz. Und die Schwester stand auf und der Vater stand neben dem Mädchen und die Mutter stand da und die Tränen liefen ihr über die Wangen und sie sagte, siehst du, Billy, was können wir tun? Ich sagte, nun hör zu, Norma. Christus ist immer noch Christus. Siehst du, sie sagte, das war unsere letzte Chance. Und sie sagte, wenn sie sie mitnehmen, weißt du, was passieren wird? Sagte, wir werden sie wohl nie wiedersehen. Und wenn wir sie sehen, weißt du, wie die Behandlung ist, die sie dort bekommt? Und ich sagte, Norma, lass uns nicht so aufgeregt sein. Ich sagte, wir müssen nur ein paar Minuten warten. Und dann, kaum hatte ich das gesagt, stand das Mädchen vor mir, in einer Vision, normal, gesund und lächelnd. Und sie blickte auf einen jungen Mann, und ich sah den jungen Mann an, und ich schaute zurück, und die Vision verließ mich. Ich sagte, Norma, hat sie einen Freund, der groß ist und dunkle Haare hat? Ja. Ich fragte, macht er irgendwas mit ihnen beim Singen? Sie sagte, ja, das ist richtig. Ich sagte, mach dir keine Sorgen. Ich habe das So spricht der Herr. Sie kommt da raus. Norma warf ihre Hände weg und fasste mich am Knie, sah zu ihrem Mann auf und sagte, Schatz, es ist nie falsch. Sie sagte, es ist nie falsch. Das Mädchen hat sich kein bisschen verändert. Ich sagte, in Ordnung, Norma. Du weißt, dass ich dir das nicht gesagt hätte, wenn es nicht so gesehen hätte. Und Gott kann nicht lügen. Seht ihr? Ich verließ das Krankenhaus und stieg in mein eigenes Auto. Und sie blieben. Und etwa 2 Stunden später klingelte das Telefon, als ich von Herrn Wurz heraufkam und dort unten. Und es war ihr Vater. Er war am Telefon. Er sagte, Bruder Branham, ich muss dir etwas sagen. Er sagte, du warst noch keine 20 Minuten weg. Da kam sie schon zu sich. Ganz normal. Und sie wurde von allen Ärzten untersucht. Wir werden sie morgen früh nach Hause nehmen. Und jetzt singt sie im Tabernakel. Es gibt hier Männer und Frauen aus Jeffersonville, die wissen, dass diese Geschichte wahr ist. Wenn ihr heute Nachmittag hier seid, hebt eure Hände. Wie viele kennen diese Geschichte? Ja, seht ihr, alle hier wissen, dass sie wahr ist. Absolut wahr. Nun, was war es? Die kleine Dame benutzte diese Vision als ein absolutes, eindeutiges Zeichen. Seht ihr, man muss in allem etwas haben, woran man sich festhalten kann. Und ich habe immer das Wort Gottes benutzt, denn es gibt keinen anderen Anker, den ich je kenne, der so großartig ist wie dieser. Den Himmel und Erde werden vergehen, sagte Jesus, aber mein Wort wird niemals vergehen. Was für ein Anker! Nun, Paulus hatte ein Leben, das auf Christus ausgerichtet war. Christus war für Paulus das Absolut. Er war ein großer Lehrer gewesen, der Paulus. Er wurde von Gamaliel unterrichtet. Und er war ein großer Lehrer unter Denomination seiner pharisäischen Herkunft. Und er wurde gelehrt und geschult und er hatte eine sehr gute Grundlage. Ich denke, als er den Heiligen Geist empfing und für 3 Jahre nach Ägypten hinunterzog, denke ich, dass dies der Zeitpunkt gewesen sein muss, an dem er begann, die Schrift zu nehmen und sie mit der Offenbarung, die er gehabt hatte, zu vergleichen, um zu sehen, ob es richtig war. Und ihr kennt das große, berühmte Buch der Hebräer. Niemand anderes als Paulus hätte es schreiben können, denn er wusste, wie diese Typen und Antitypen aussehen. Was für eine wunderbare Lektion. Und nun, so begegnete Paulus eines Tages Jesus. Er begegnete ihm von Angesicht zu Angesicht auf der Straße nach Damaskus, als er hinunterging, um die Christen zu verfolgen. Ein großer Raufbold, der große Drohungen ausstieß und Dinge gegen die Gemeinde Gottes tat, sie verwüstete und sie sogar bis zum Tode verfolgte. Aber eines Tages auf dem Weg dorthin, nun, der Grund, warum er dieses christuszentrierte Leben hatte, ist, dass er persönlich, nachdem er nun seine Lehre beiseite gelegt hatte, Christus persönlich begegnete. Und das ist der einzige Weg, wie man ihn jemals kennenlernen kann, wenn man ihn begegnet, seht ihr? Also ihn zu kennen ist Leben. Nicht einmal sein Wort kennen, so gut es auch sein mag, dennoch müsst ihr ihm begegnen. Ihn zu kennen ist Leben. Und Paulus hatte diese Erfahrung noch nicht gemacht. Und er sagte an einer Stelle, das Leben, das ich jetzt lebe, das zeigt, dass er einmal ein anderes Leben gelebt hatte. Sein Leben war verändert worden. Und wenn dein Leben verändert ist, lässt es dich Dinge tun, die du normalerweise nicht tun würdest. Und es bringt dich dazu, Dinge zu sagen, die du sonst nicht sagen würdest. Ein Mann, der ein christuszentriertes Leben hat. Warum? Paulus stand unter den Leuten, diesen Juden und so weiter. Er hatte nicht einen Funken Angst. Er wusste, wem er glaubte. Und er hatte ein Leben, welches er auf keinen Fall geführt hätte, wenn er nicht etwas gefunden hätte, das echt war und ihn verankert hätte. Und ich denke, jeder Christ sollte so sein, jeder Gläubige. Ich denke, vor allem Prediger sollten nie versuchen, die Kanzel zu betreten, bevor sie nicht Gott auf diesem heiligen Boden begegnet sind, den kein Philosoph wegdiskutieren kann. Sie sind Gott begegnet und sie wissen es und es gibt nichts, was es je von ihnen verbergen könnte. Nun gibt es Zeiten, in denen wir große Gelehrsamkeit haben und dagegen ist nicht einzuwenden. Das ist ja auch in Ordnung, aber all das ist gut. Aber du musst Gott persönlich begegnen und zwar an einem Ort, an dem niemand die Schrift verdrehen kann. Du warst dort. Du bist derjenige, der ihm begegnet ist. Du hast die Erfahrung gemacht und du kennst ihn. Seht ihr das? Ich denke, jeder Prediger, besonders jeder Gläubige, sollte diesen Platz, diese Position einnehmen, bevor er Christus zuerst persönlich begegnet ist. Und es bringt einen dazu, wie gesagt, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde. Es bringt einen dazu, Dinge zu sagen, die man normalerweise nicht sagen würde. Und doch ist es etwas, worauf man sich konzentriert und woran man gebunden ist. Es ist etwas, von dem man weiß, wie Paulus, dass man etwas begegnet ist, das anders war als das, was man jemals in seinem Leben gesehen hat. Seht ihr das? Es ist wie ein Schiff, seht ihr? Ein Schiff hat ein Absolut und das Absolut des Schiffes ist der Anker. Nun, wenn das Schiff in einem stürmischen Gewässer ist, wo es leicht gegen einen Felsen geschleudert werden könnte oder so, aufgesprengt werden könnte oder der auf den Grund stößt, wo das Wasser nicht tief genug ist und die große Brandung, die aufkommt, wird das Schiff überschlagen, es wird sich umdrehen. Das Wasser muss tief genug sein, damit es schwimmt oder die Wellen werden es umkippen. Und ein Schiff mit einem Anker, mit einem großen, mächtigen Anker, gemacht aus Tonnen von Stahl, den es auswirft. Und es geht hinunter, hinunter, bis es unten auf dem Meeresgrund aufschlägt, irgendwo auf einem Gebirge. Und dieser große Anker hält, während die Wellen des Schiffs schaukeln, bis die großen Wellenspitzen gegen einen Felsen schlagen. Und dort hat das Schiff einen absoluten Halt. Es ist verankert. Die Wellen mögen es hin und her werfen, aber dennoch kann das Schiff dort, wo es verankert ist, vollkommen stillstehen, weil es einen absoluten Halt hat. Und wenn Christus dein Absolut ist, bist du auf diese Weise an ihn gebunden. Egal, was irgendjemand sagt, wie hart die Verfolgung wird, wie schlimm der Sturm zu sein scheint, wie unmöglich es aussieht, dass es geschieht. Wenn etwas in dir geschehen ist, dann wird Christus zu deinem Absolut, beziehungsweise jede Verheißung in der Bibel wird zu deinem Absolut. Wenn du krank bist und um Heilung betest und etwas passiert, dann schlägt die Verheißung in der Bibel zu. Ich habe sie und nichts kann dich davon abbringen. Erinnert ihr euch an die Geschichte von der kleinen Frau vor ein paar Minuten? Diese Vision war ihre absolute Sicherheit. Sie wusste, dass es nie versagt hatte, also war es ihr Absolut. Wenn sie Gott dazu bringen konnte, zu ihr zu sprechen und zu sagen, es ist vorbei, egal was der Arzt sagt, dann war das ein Absolut für sie. Es war absolut verankert und ein Mann oder eine Frau, die nur in der Philosophie oder in der Gemeinde ist oder so etwas, ist noch nicht verankert. Man würde seinen Brief von einer Gemeinde zur anderen oder zu einem Ort zum anderen bringen, aber wenn ihr nun das wahre Absolut, Christus, aufnehmt, verankert es in euch. Es macht keinen Unterschied, was kommt oder geht. Du bist dennoch verankert. Und was der Christ heute braucht in diesem Atomzeitalter und in dieser Zeit der Ungewissheit, ist etwas anderes als nur die Erfahrung, der Gemeinde beizutreten. Es braucht einen Anker, ein Absolut, das es kennt. Denn Gemeinden werden scheitern und Menschen werden scheitern, aber Christus kann nicht scheitern. Er ist das Absolut für den Gläubigen. Und wenn Christus euer Absolut ist, seid ihr an ihn gebunden. Und wenn er dein Absolut ist und du an ihm gebunden bist, dann bist du auch an das Wort gebunden. Dies zeigt uns, ob wir das richtige Absolut haben oder nicht. Seht ihr, wenn du in der Schrift etwas lesen kannst, was Christus uns aufgetragen und befohlen hat, und jemand sagt dir, das sei für die Jünger oder jemanden anderen gewesen, und du hältst dich nicht daran, dann ist Christus nicht dein Absolut. Diese Person, die dich von diesem Weg abgebracht hat, ist dein Absolut. Und wenn dieses Wort Christus nach wie vor gilt, dann ist er dein Absolut. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns etwas vom Weg des Wortes abbringt. Seht ihr, einige von euch heute werden im Laufe der Zeit mehr denn je Menschen mit dieser, wie Jesus es sagte, Form der Frömmigkeit sehen. Und das ist nur eine Form, die sie annehmen. Wir haben das bei den Methodisten, bei den Baptisten und so weiter schon seit Jahren gesehen. Und jetzt ist es zu den Pfingstlern rübergeschwappt. Und Kleine, wenn Gott also einem Menschen den Heiligen Geist gab, richtet er ihn mit dem Gesicht nach Golgatha und das Wort vor ihn. Nun werden kleine Wurzeln von der Landstraße aufsteigen und sich um den Baum wickeln. Und du denkst, das ist noch ganz harmlos. Aber sobald du es merkst, hat es dich so fest im Griff, dass es dich in die falsche Richtung zieht, dass du dich an die falsche Richtung biegst. Und so sind auch Philosophen und andere Dinge in uns eingedrungen, bis sie anfingen, uns in Richtung der Welt zu ziehen. Du nimmst das scharfe, zweischneidige Schwert Gottes und schneidest dich von allem frei und bleibst bei diesem Wort, denn das ist das Höchste, das ist das Absolute für jeden Gläubigen. Und wenn ein Mann oder eine Frau mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, wird das Herz in euch jede Verheißung Gottes mit einem Amen bekräftigen. Das ist richtig. Wenn dir jetzt jemand sagt, die Zeit der Wunder ist vorbei, so etwas wie göttliche Heilung gibt es nicht. Die Taufe des Heiligen Geistes war für ein anderes Zeitalter. Und dann blättert man in der Bibel und liest, was Petrus am Pfingsten sagte, als sie alle in ihrem Herzen ergriffen waren. Und sie sagten zu ihm, Männer und Brüder, was sollen wir tun? Was können wir tun, um gerettet zu werden? Wenn es nun darum ginge, der Gemeinde beizutreten, würde er sagen, ihr müsst den Leib finden und der Gemeinde beitreten. Nun seht ihr, es gab sowas, so etwas, das gab es damals nicht. So gab er ihnen die genaue Vorschrift, was es braucht. Er sagte ihnen, was sie tun müssten und wie weit es gehen würde. Er sagte, tut Buße, ein jeder von euch, und lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christi zur Vergebung eurer Sünden, und so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern und denen, die in der Ferne sind, so viele der Herr auch unser Gott berufen wird. Wie weit ist es denn? Jesus sagte in Markus 16, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Seht ihr, wie weit soll ich gehen? In alle Welt, zu jeder Kreatur. Das ist das Evangelium. Und diese Zeichen werden jedem folgen, der daran glaubt. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden und Schlangen aufnehmen und tödliche Dinge trinken. Es wird ihnen nicht schaden. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Siehst du, du musst dieses Absolut bekommen, dieses Etwas, das real ist, das dich mit Christus und seinem Wort identifiziert. Ja, das Wort ist Christus und ihr müsst sicher sein, dass ihr Amen zu diesem Wort sagen könnt. Sonst ist euer Absolut falsch. Ihr habt es auf irgendeinem Glaubensbekenntnis aufgebaut. Ihr sagt, oh, ich glaube an Christus, aber ich glaube nicht an dieses Zeug. Ich glaube an Christus, aber ich glaube nicht an dies. Dann ist euer Absolut falsch. Euer Absolut liegt in einem Glaubensbekenntnis und nicht in Christus, denn Christus ist das Wort. Er ist auch wie der Nordstern. Er ist für einen Menschen, der sich verirrt hat. Nun, ich jage weltweit und ich war in der Wildnis und manchmal ist es in der besten, wenn man nach oben schauen kann und die Richtung des Nordsterns kennt, führt er einen da raus. Und ein Mann auf dem Meer, wenn er sich verirrt hat, wenn er nur den Nordstern finden kann, kann er sich selbst den Weg weisen, den er einschlagen will. Also wenn er sich verirrt hat, sucht er nach dem Nordstern. Nun, andere Sterne verschieben sich, aber der Nordstern geht genau im Zentrum der Erde unter. Egal, wohin sich die Erde dreht, der Nordstern bleibt derselbe. Er zeigt nach Richtung Norden. Soweit ich weiß, ist er der einzige wahre Stern, den wir haben, dieser extrem nördliche Stern. Nun, er gibt dir die Richtung vor. Und das ist es, was Christus für dich ist. Wenn du in den Himmel kommen willst, wenn du gerettet werden willst, wenn du mit dem Geist erfüllt werden willst, wenn du Christus ähnlich sein willst, dann ist Christus dein Nordstern. Wenn du verloren bist, versuche nicht, ein Glaubensbekenntnis abzulegen. Er ist dein Nordstern, er ist dein Weg, er ist deine Richtung. Wenn du ihn also als deinen Nordstern annimmst, dann wird der Heilige Geist zu deinem Kompass. Amen. Der Heilige Geist ist also dein Kompass und der Kompass zeigt nur auf den Nordstern. Und wenn man die Taufe des Heiligen Geistes hat, kann sie nur auf Christus hinweisen. Und Christus ist das Wort. Das ist der Weg, um den Weg zurückzufinden, seht ihr? Du kannst nicht hier hinaufschauen und sagen, das leuchtet, dieser Stern leuchtet hier und nach einer Weile ist er ganz woanders, seht ihr? Man muss irgendwo hingehen, wo er absolut feststeht. Nun, Christus ist also der Nordstern und der Kompass zeigt immer in diese Richtung. Und wenn man wirklich errettet ist, kann man wirklich nur durch Christus errettet werden. Und der Heilige Geist, der unser Kompass ist, wird uns geradewegs zum Wort Gottes führen. Seht ihr, was ich meine? Das ist wunderbar. Und das Wort und Christus sind eins. Beide von ihnen sind dieselben, sich selbst gleich. Am Anfang, so im Johannes 1, war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wenn er dein Nordstern ist, dann wird er dein Absolut sein. Das ist ein langer Weg, um zu verstehen, was ich sagen will. Aber du wirst es vielleicht verstehen, was ich dir zu vermitteln versuche. Es muss ein Absolut in deinem Leben geben. Ihr müsst es irgendwo haben und jeder von euch hat es. Ohne ein solches kann man nicht weitermachen. Ihr müsst ein Absolut haben. Es gab eine Zeit, in der lebte eine Frau und ihr Wort über Tischmanieren galt als das Absolut in Amerika. Ich glaube, ihr Name war Emily Post, wenn ich mich nicht irre. Und was immer sie über Tischmanieren sagte, wenn sie es sagte, man sollte mit einem Messer essen, dann war das alles. Das war's. Und wieso? Und wenn sie sagte, man sollte das Hühnchen mit den Händen essen, dann nahm man es einfach in die Hand und aß es, egal wie die anderen einen ansahen, wenn man genau in der Linie war, versteht ihr, denn das war das Absolut. Sie war das Absolut der Tischmanieren. Das ist richtig. Was immer diese Frau sagte, das war's. Es gab eine Zeit in Deutschland, als Adolf Hitler in Deutschland ein Absolut war. Egal, was irgendjemand sagte, Hitler hatte das letzte Wort. Was Hitler sagte, das musste gemacht werden. Das war eine Art, es zu tun. Und egal, wie viele von den anderen darüber dachten, Hitler hatte das letzte Wort. Er war das Absolut. Es gab eine Zeit, da war Mussolini das Absolut in Rom. Es gab eine Zeit, da war der Pharao das Absolut in Ägypten. Was immer der Pharao sagte, musste getan werden. Aber seht ihr, all das war die falsche Art vom echten Absolut. Sie sind gescheitert, jeder einzelne von ihnen. Als ich vor nicht allzu langer Zeit in Ägypten stand, dachte ich über die Zeit nach, in der Pharaonen auf diesen Thronen saßen. Und wisst ihr, man muss 20 Fuß tief in die Erde graben, um den Ort zu finden, an dem ihr Thron stand. Seht ihr? Oh, was für ein Absolut wäre das denn? Es ist untergegangen und verschwunden, und die Menschen, die sich auf diese Art von Absolut verließen, sind mit ihnen untergegangen und weitergegangen. Und warum? Es war menschengemacht, und alles, was von Menschen gemacht ist, geht mit den Menschen unter. Aber es gibt ein Absolut, das nicht vergehen kann. Das ist das ewige Wort Gottes. Es kann niemals vergehen. Du musst bei dem bleiben. Nun, wir erkennen, dass wir hier ein Absolut brauchen. Wir gehen hier raus und haben einen Gerichtsprozess. Und wenn man hier draußen in Schwierigkeiten gerät, wird man hier in der Stadt vor ein Gericht gestellt. Sie können es vor andere Gerichte bringen und so weiter. Es könnte schließlich bis zum obersten Gerichtshof kommen. Aber die Entscheidung des obersten Gerichtshofs ist absolut, die endgültige. Das ist das Ende des Prozesses. Weiter kann man nicht gehen. Das ist die letzte Instanz, der oberste Gerichtshof. Und das ist eine absolute Entscheidung. Nun, manchmal sind wir nicht mit ihnen einverstanden oder mögen ihre Entscheidungen nicht. Aber es ist trotzdem das Absolut, weil die Nation nämlich daran gebunden ist, was der oberste Gerichtshof sagt. Es ist egal, ob ich sage, dass sie falsch liegen. Das macht es nicht falsch. In dieser Nation haben sie Recht. Was auch immer ihre Entscheidung ist, ist richtig. Das ist ein absolutes Recht, das wir haben müssen. Wenn es das nicht gäbe, würde ein Gerichtsverfahren niemals enden. Aber es muss einen Ort geben, an dem dieser Prozess sein Ende findet. Und das ist der oberste Gerichtshof. Jeder weiß das. Es ist zu Ende, wenn es durch den obersten Gerichtshof geht. Sie treffen eine Entscheidung und damit ist die Sache erledigt. Das ist alles. Man kann nirgendwo anders hingehen, denn das ist ihr höchstes Gericht. Es gibt ein, wir brauchen ein Absolut. Wir brauchen ein Absolut vor Gericht. Wir brauchen ein Absolut bei einem Ballspiel. Wusstet ihr das? Ein Ballspiel kann nicht richtig funktionieren ohne ein Absolut. Und das ist der Schiedsrichter. Nun, manchmal mögen wir seine Entscheidung nicht, aber es ist das Absolut. Er ist das Absolut, wie auch immer. Wenn wir sagen oder andere sagen, dass es ein Treffer oder ein Ballaufschlag war und er sagte, es war ein Treffer, dann ist es so. Widersprecht ihm nicht. Er ist da. Er ist die absolute Instanz in diesem Spiel. Denn wenn er Treffer sagt, kannst du dich nicht aufregen. Du kannst deinen Hut rauswerfen und dagegen protestieren. Aber es ist ein Treffer, so oder so. Amen. Jetzt lasst uns einen Moment nachdenken. Was wäre, wenn es in dem Spiel keinen Schiedsrichter gäbe? Was für eine Aufregung würde das sein? Es wäre das reinste Chaos. Man könnte das Spiel nicht spielen, wenn es nicht ein Absolut gäbe. Spiele müssten ein Absolut haben. Und wenn Spiele ein Absolut haben müssen, was ist dann mit dem Leben? Es muss eine Ruhestätte haben. Ein jeder Sterbliche hier, heute Nachmittag, hat irgendwo ein Absolut. Sein Nonplusultra, das letzte Wort. Beacht, bei einem solchen Beispiel gäbe es Aufregung und alles. Es würde alles im Chaos enden, wisst ihr? Eine rote Ampel ist ein Absolut für den Verkehr. Aber was, wenn die rote Ampel nicht funktioniert? Was, wenn die rote Ampel aus ist, wenn man dort ankommt? Der eine sagt, ich war zuerst da. Und der andere sagt, ich habe es eilig, zur Arbeit zu kommen. Was für ein Stau. Das ist es, was mit unseren Gemeinden und so los ist. Was für ein Stau. Irgendwo muss die rote Ampel ausgefallen sein. Oh, Getue und Gezänke, das kriegt man doch nie aus der Welt raus. Es muss etwas geben, das sagt, du gehst und du wartest und so weiter. Sonst wären wir ganz durcheinander. Nun in unserem Glauben, in unserem 600 und so weiter verschiedenen Denominationen, ja, ich glaube, es sind jetzt 900 von verschiedenen Organisationen. Irgendwo muss es doch ein Absolut geben. Wenn der Katholik Recht hat, hat der Protestant Unrecht. Und wenn der Methodist Recht hat, haben die Baptisten halt Unrecht. Und wenn die Pfingstler Recht haben, dann haben alle die anderen Unrecht. Und irgendwo muss es doch etwas geben. Und wie wollt ihr das begründen, wenn ihr nicht Gottes Absolut nehmt? Das ist Christus. Und Jesus sagte in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Es ist eine absolute Tatsache, dass Christus das verheißen hat. Das ist sein Wort und wir müssen es glauben. Er sagte auch, Johannes Kapitel 5, Vers 24, wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode in das Leben hinübergegangen. Das ist ein Absolut. So ist es nun nicht der, der ein sogenannter Glaubender ist, sondern der, der glaubt. Seht ihr? Nun, wir brauchen sein Absolut und er ist dieses Absolut. Und er und sein Wort sind ein und dasselbe. Wir können sie nicht voneinander trennen. Ja, wenn die rote Ampel aus wäre, gäbe es einen Stau. Oh my, und zwar einen schlimmen Stau. Es muss ein Absolut geben. Und es ist so heute, obwohl das Schlimme daran ist, dass wir in diesen großen Stau hineingeraten sind, es ist eine etwas unhöfliche Art, es auszudrücken. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Wer merkt nun, der Grund, warum wir da hineingeraten sind, ist, dass jeder von uns sein eigenes Absolut macht. Seht ihr? Wir haben unser eigenes Absolut. Hier die Gemeinde hat ihr Absolut. Eine Gruppe hat ihr eigenes Absolut. Und sie sagen, jeder von ihnen, wir haben die Wahrheit, den Weg, wir haben alles. Ihr habt damit nichts zu tun. Ihr seid in der Minderheit. Wir sind die größte Gruppe. Und die Leute tun, dass das ist. Das sollte man nicht tun. Es ist fast wie in den Tagen der Richter, wo jeder tut, was er für richtig hält. Seht ihr? Er denkt, dass er in seinen Augen das Richtige tut. Aber das kann nicht gut werden. Es gibt so viele verschiedene Wege, seht ihr? Und es gibt wirklich einen Weg. Und Christus ist dieser Weg. Und Christus und sein Wort sind ein und derselbe. Es muss also etwas geben, zu dem wir kommen und sagen können, das ist es. Und es kann bewiesen werden, dass es das ist, was es ist. Seht ihr? In den Tagen der Richter tat jeder, was für ihn richtig war. da damals das Wort Gottes teuer war. Sie hatten es einfach nicht. Und die Propheten gab es auch nicht. Es gab keine Propheten in jenen Tagen, die das Wort vertraten und Israel leiteten. Das Wort war also nicht zu hören. Und so tat jeder, was in seinen Augen richtig war. Und das sind wir heute wieder angelangt, meine lieben Brüder. Seht ihr, jeder nach seiner Ansicht sagt, also gut, wenn ich die goldene Regel befolgen will, wenn ich dies oder jenes tue oder irgendeine Religion, ich glaube, meine Religion ist dies und jenes zu tun. Und du findest das, jeder findet das. Und jeder denkt nun, ich gehe am Sonntagmorgen in die Sonntagsschule, ich bin so gut wie alle anderen. Nun, das ist gut, du könntest immer noch zur Sonntagsschule gehen und das ist gut, das ist auch in Ordnung. Aber wenn man nicht ein bisschen mehr hat, als die Sonntagsschule zu besuchen. Jemand sagte, ich halte die 10 Gebote, der eine hält den Sabbat, die anderen machen etwas anderes. Und bis wir einen Ort haben, an dem jeder merkt, na ja, er tut einfach, was er für richtig hält. Aber das macht es nicht richtig, bei weitem nicht. Das werden wir in ein paar Minuten herausfinden, dass es nicht richtig ist. Gott hat nämlich einen Weg und die Bibel sagt, es gibt einen Weg, dem der Menschen richtig erscheint. Aber sein Ende ist der Weg des Todes. Und es gibt niemanden, der sterben will. Das bedeutet nämlich Trennung. Wir wollen uns nicht von Gott trennen. Und wir wollen auch nicht, wir wollen leben. Leben ist der größte Schatz, den der Mensch haben kann. Und jetzt müssen wir herausfinden, was Leben eigentlich ist. Und er sagte, mein Wort ist das Leben. Das ist das Leben, das du haben solltest. Das Wort, das in dir lebt. Nun seht, ich habe das bei meiner frühen Bekehrung gesehen, als ich noch ein Junge war. Ich habe das gesehen und ich wusste, dass ich ein Absolut brauche. Also las ich das Wort Gottes und ich sah, dass dieses Wort Christus war. Und das wollte ich als mein Absolut haben. Also nahm ich ihn beim Wort. Und ich hörte ihn in jenen sagen, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Was für eine Verheißung. Nun, wo sind wir heute, liebe Brüder? Wo sind wir? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch auch gegeben werden. Nun, das ist Christi eigenes Wort. Aber was? Das Wort muss in euch bleiben. Wenn ihr in mir bleibt, in Christus und mein Wort in euch. Wie kommen wir denn in Christus hinein? Durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist der eine Teil. Aber dann, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Aber ihr müsst beides haben, Christus und das Wort. Und man kann wirklich nicht das eine ohne das andere haben. Das stimmt, denn es ist ein und dasselbe. Man kann den Vater nicht haben, ohne den Sohn zu haben. Man kann auch nicht den Sohn haben, ohne den Heiligen Geist zu haben. Es ist ein und derselbe Geist. Siehst du? Du kannst also nichts anderes machen, als Gottes zur Verfügung gestellte Absolut für dein Leben zu nehmen. Dann bist du an ihn gebunden durch sein Wort. Er ist mein Absolut. Ich habe festgestellt, dass großartig und wertvoll ist, durch ihn zu leben. Nun, viele Gemeinden erlaubt mir, von meinem Absolut zu sprechen. Für die katholische Gemeinde ist der Papst ihr Absolut. Und egal was kommt, was geht, was jemand anders sagt, was die Bibel sagt, das bedeutet gar nichts. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einem Pfarrer. Er kam zu mir und fragte mich nach etwas. Ich taufte ein junges Mädchen, sie hatte einen katholischen Jungen geheiratet und war katholisch geworden. Er fragte mich, wie ich sie getauft hatte, und ich erzählte es ihm. Und wir fingen an, darüber zu reden. Und er sagte, weißt du, in der katholischen Kirche wurde früher durch das Untertauchen getauft, so. Und ich fragte, wann denn? Und er sagte, damals, in der Zeit der Bibel. Und ich fragte, willst du damit sagen, dass du glaubst, dass die frühen Christen, wie Petrus, Jakobus, Johannes und sie, Katholiken waren? Und er sagte, sie waren es. Und ich sagte, dann bin ich eher ein Katholik als du. Und ich sagte auch, ich bin ein altmodischer Katholik, nicht einer, der diesen neuen Trend aufgreift, den man heute macht und es Religion nennt. Nun, sagt er, siehst du, Gott hat seine Macht an Petrus weitergegeben und das ist die Kirche und Gott ist in seiner Kirche. Und ich sagte aber, es gibt keine Schriftstelle in der Bibel, die das sagt. Es gibt keine Verheißung, die das sagt. Die Bibel sagt, Gott ist im Wort. Genau, Gott ist im Wort. Das Wort ist wahr. Und ich habe in der Bibel gesehen, wo es heißt, wer dem Wort ein Wort hinzufügt oder ein Wort wegnimmt, dessen Teile werden aus dem Buch des Lebens gestrichen. Ich wusste, dass es sich um ein absolutes Wort handelte, das nicht verändert werden konnte. Also akzeptierte ich das. Und ich sagte, nun Herr, lass es mich in meinem Herzen verbergen, damit ich es behalte und es ehrfürchtig behandle. Und was immer es ist, ich werde gehen und du wirst mich führen. Und das ist mein Absolut geworden. Nun, in der protestantischen Gemeinde, oft in einer Diözese, wird das Wort eines Bischofs, auch wenn es im Widerspruch zum Wort Gottes steht, zum Absolut für diese Gruppe von Christen. Egal, was das Wort Gottes sagt, wenn der Bischof es sagt, dann ist die Sache erledigt. Ein Erzbischof von Canterbury. Ganz gleich, was die Engländer, die andere anglikanische Gemeinde gehen, denken. Wenn der Erzbischof etwas Bestimmtes sagt, dann ist es halt so. Ah, sagt man, das ist aber schade. Aber wisst ihr, jetzt wartet mal einen Moment. Wir können gleich nach Hause zu Pfingsten kommen, wenn ihr wollt. Das könnt ihr sicher, aber ich hoffe nur, dass ihr euch an die Seitenlinie stellt und seht, was ich meine. Versteht ihr? Du sagst, hier ist ein Bruder, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und der Herr bewegt sich mit ihm. Nun, frag zuerst den Ältesten, ob wir ihn haben können. Was für eine Karte hat denn der dabei? Siehst du, das ist das Absolut für diese Gemeinde. Das ist richtig. Wir sagen vielleicht Amen zu den Katholiken und zu den Presbyterianen und so weiter. Aber was ist damit, wenn es nach Hause kommt? Geht ihr? Wir bekommen ein falsches Absolut. Es gibt nichts Höheres in der Bibel und in der Gemeinde als den Ältesten einer Gemeinde. Es ist eine souveräne Gemeinde und der Heilige Geist wirkt, wie er will. Er wohnt inmitten seines Volkes. Aber wir haben ein anderes Absolut, einen allgemeinen Aufseher irgendwo, der uns sagt, was wir tun können. Und wenn es nicht mit ihm übereinstimmt, was sie denken oder so ähnlich, dann, das ist ausgeschlossen, das ist nicht von Gott. Oh my, was für eine schreckliche Sache ist das? In was für ein Wirrwarr sind wir da hineingeraten? Kein Wunder, dass wir hier draußen nach Erweckung schreien. Der Himmel ist voller Pfingstkraft und wir können sie nicht erreichen. Ja, das ist richtig. Das liegt auch daran, dass wir Gottes Absolut abgelehnt haben. Richtig, die Offenbarung des Christus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Das ist ein Absolut und das Wort Gottes ist sein Absolut. Fleisch und Blut haben euch das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist, hat es euch geoffenbart. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, seht ihr, ein echtes Absolut. Aber wir halten etwas anderes für das Absolut. Wenn unsere Denomination gegen das Wort spricht, dann nehmt ihr das Wort der Denomination für euch. Das solltet ihr nicht tun. Ich versuche mich über meine Überzeugungen im Klaren zu lassen und ich bin am Ende dieser Versammlung versuche ich euch zu sagen, warum ich so gehandelt und gesprochen habe, wie ich es gerade getan habe, weil ich vor langer Zeit Christus als mein Absolut angenommen habe. Die erste Gemeinde, in die ich eintrat, war eine Baptistengemeinde und ich liebe diese Geschwister. Sie waren in Ordnung, aber als ich etwas tun sollte, das der Heiligen Schrift widersprach, war mir Gottes Wort wichtiger, weil ich an dieses Wort gebunden war und das stimmt einfach. Nichts gegen Dr. Davis, er kam zu mir und wollte, dass ich etwas Bestimmtes tue, als absolut unbiblisch war und ich habe es ihm gesagt und dann sagte er, das war für ein anderes Zeitalter, nicht für dieses. Und ich sagte daraufhin, ich bin an das Wort gebunden, jedermanns Wort sei eine Lüge und meines sei die Wahrheit. Das war mein Absolut und das ist schon 30 Jahre her oder sogar mehr und ich bin immer noch an dasselbe Wort gebunden und dort will ich leben und sterben, weil das mein Absolut ist. Unter dieser Voraussetzung nehme ich Christus an und nun, es ist nicht, weil du anders sein willst, nicht weil... Denn diese Woche habe ich einige sehr verletzende Dinge gesagt. Und wenn ich das getan habe, und nur um das anders zu sein, dann muss ich zum Absolut kommen. Ich brauche eine Buße vor dem Altar. Aber wie kannst du mich zur Reue aufrufen, wenn ich dir die Wahrheit gesagt habe? Das ist richtig. Und Gott hat es bestätigt und zeigt, dass es die Wahrheit ist. Durch das Wort und das Wort lebt. Seht ihr? Das ist exakt die Wahrheit. Das ist der Grund, warum ich die Dinge gesagt habe und auch tue, die ich tue. Es mag im Gegensatz zu unseren verschiedenen Organisationen und Systemen stehen. Es liegt nicht daran, dass ich mich auf die eine oder andere Seite schlagen will, denn ich habe mich an eine Sache verkauft. Als ich errettet wurde oder Christus in mein Herzen aufgenommen habe, ging ich in die katholische Kirche, denn mein Volk war irisch und katholisch und ich bemerkte die Art und Weise, wie er das sagte, es klang nicht richtig. Und ich ging von Ort zu Ort und schließlich sagte er, Gott ist in seiner Gemeinde. Nun, wenn Gott in seiner Gemeinde ist, welche Gemeinde ist es denn? Hier ist, nun sie sagen, ja, es ist unsere Gemeinde. Und welche der katholischen Gemeinden? Du erinnerst dich, die sind auch alle aufgelöst, ja? Unterschiedlich, manche heiraten, manche nicht, manche griechisch, orthodox und es gibt verschiedene Arten, römische, die akzeptieren den Papst, die anderen nicht. Seht ihr, sie sind auch gespalten. Welche dieser Gemeinden ist denn nun die richtige? Wo könnt ihr den Glauben einordnen? Wenn man katholisch ist und an die Gemeinde glaubt, welche Gemeinde ist es dann? Welche eurer katholischen Gemeinden ist es? Wenn man sagt Protestant, sagt man nun, welche von ihnen ist richtig? Die Methodisten, die Baptisten, Lutheraner, Presbyterianer, welche ist denn richtig? Gott ist richtig, sein Wort ist richtig, der Rest ist nicht richtig. Das ist richtig, solange sie sich an das Wort Gottes halten. Aber wenn man das Wort verlässt, dann verlässt man Gott. Denn Gott wacht über sein Wort, um es zu rechtfertigen. Er muss es Realität werden lassen. Er muss es zum Handeln bringen. Deshalb seht ihr Menschen euch auch nach einer Erweckung. Es ist an der Zeit, dass diese Dinge hier sind. Wenn ihr mir jemals geglaubt habt, dass ich weiß, wovon ich spreche, dann akzeptiert dies. Die Stunde ist jetzt gekommen. Aber das Problem ist, dass wir so viele Absolutheiten haben, dass wir nicht wissen, woran wir gebunden sind. Amen. Nun fühle ich mich richtig religiös. Seht ihr? Das stimmt. Ich will das aus meinem System rauskriegen. Richtig. Wir haben heute so viele Verbände, die einen in eine Richtung ziehen und die anderen in eine andere Richtung und die einen gegen die anderen. Woher sollen die Menschen wissen, was sie tun sollen? Und der Druck des Heiligen Geistes kommt herab und versucht, einen Ort zu finden, an dem er sich niederlassen kann. Um zu wirken, Wort für Wort, Wort für Wort. Nun, ihr Pfingstler glaubt, wenn die Gaben in der Gemeinde wiederkehren, die Taufe mit dem Heiligen Geist und das Reden in Zungen, und ihr bleibt genau dabei, ihr habt das geglaubt. Nun, das ist auch in Ordnung, aber warum hört ihr dann dort auf? Seht ihr, warum habt ihr dort aufgehört? Als Israel auf dem Weg ins gelobte Land war und als sie in der Wüste Halt machten, blieben sie dort 40 Jahre lang. Und nur eine Tagesreise von jeder Verheißung entfernt, das ganze vollständige verheißene Land. Und die Pfingstler, als sie hinübergingen, tanzten und schrien wie Miriam und die anderen, als sie in die Wüste kamen, taten sie dasselbe, was Mose tat, oder auch nicht, Israel tat. Sie wollten ein Gesetz. Die Gnade hatte bereits für alles gesorgt. Sie wollten etwas, damit sie Ärzte und Doktortitel und Professoren haben konnten. Und sie bekamen es. Und sie reisten dorthin, bis ein jeder von ihnen starb. Richtig. Und Gott nahm zwei Männer und schickte sie hinüber, Kaleb und Josua. Sie hatten nur etwa 40 Meilen zu laufen. Sie waren nur noch ein oder zwei Tage davon entfernt. Aber sie haben dann 40 Jahre gewartet, bis das ganze Zeug aus ihnen herausgeholt wurde, bis die Leute ausgestorben waren. Und jetzt ist es an der Zeit für eine Veränderung. Wir haben angefangen, uns zu organisieren und genau das zu tun, aus dem wir eigentlich herausgekommen sind. Und wir haben es gleich wieder zurückgebracht und das hier zu einem Bindeglied gemacht und das hier zu einem Absolut. Und wenn man nicht genau so daran glaubt, Gott bewahre, dann ist man gar nicht mehr dabei. Was habt ihr also getan? Stille gestanden und Mitglieder gemacht. Und was wissen die Mitglieder? Wenn sie sich dem Wort Gottes zuwenden und sehen, dass etwas geschieht, das genau dem Wort Gottes entspricht, dann wissen sie nicht, wohin sie sich wenden sollen. Sie gehen hin und fragen einen Bischof oder einen Ältesten, was ist das und was ist das? Warum? Das erinnert mich an einen Haufen brütender Hühner. Ich hatte Mitleid mit einem Huhn aus dem Brutapparat. Es zwitschert und hat keine Mami, zu der es gehen kann. Es wurde von einer Maschine ausgebrütet. So geht es vielen Predigern heutzutage. Sie werden von einer großen Maschine gezeugt. Sie schwafeln von Gott und wissen nicht einmal, was Sache ist. Er war vollkommen. Er war an Gott gebunden und Gott war das Wort und Gott bewies es durch ihn. Seht ihr? Aber so ist das heute. Seht ihr? Wir haben zu viele Absolutheiten, aber nicht das richtige Absolut. Seht ihr? Es gibt nur einen Weg und das ist Jesus. Jesus sagte, ich bin der Weg. Und Jesus und das Wort sind ein und dieselbe Sache. Und nun hat Gott in diesen letzten Tagen geweissagt, was geschehen wird. Er hat diese Dinge in den letzten Tagen versprochen. Jesus hat verheißen, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. All die Schriften, die er für die letzten Tage verheißen hat, und wir leben genau in dieser Zeit. Und Gott, der Heilige Geist, wirkt auf die Menschen. Das Einzige, was ihr tun wollt, ist, im Geiste zu tanzen und in Zungen zu reden. Das ist alles, was ihr wisst. Das ist alles, der Same ist gepflanzt worden. Was wir brauchen, ist aber das volle Evangelium, das in ein volles Herz gepflanzt wird, mit einer vollen Kraft, um ein volles Absolut zu bringen. Was ist das Problem? Hast du jemals darüber nachgedacht, was Israel dort in der Wüste getan hat? Sie heirateten Frauen, sie zogen Kinder auf, ernteten und so weiter, küssten die Babys, begruben die Toten und heirateten die Jungen. Gott segnete sie und es ging ihnen gut, aber sie waren immer noch nicht im verheißenen Land. Und so ist es auch heute mit Pfingsten. Vor 40 Jahren hättet ihr nicht gedacht, dass ihr, eure Mütter und eure Väter, hätten einen Krampf bekommen, wenn sie gedacht hätten, dass ihr in so eine Lage geraten würdet. Gewiss, die damaligen Menschen hatten sich an das Absolut gebunden und hielten an dem Wort fest, ganz gleich, was es war. Keine Konfessionen, keine Ältesten, keine Bezirksvorsteher und keine Bischöfe konnten ihnen etwas vorschreiben. Sie wandelten im Geist, gingen hinaus und taten Wunder und vollbrachten Dinge. Sie hatten überall Versammlungen in der Azusa Street, Versammlungen in den Gartenlauben. Und naja, man kann heute nicht einmal mehr Männer an die Straßenecke dazu bringen, Zeugnis abzulegen. Oh, seht ihr, was haben wir denn da? Das Gleiche, was Israel hatte. Nun, da erhob sich ein Kerl dort zur Endzeit und begann nach 40 Jahren zu zeigen, da drüben ist ein ganzes Land voller Segnungen. Und das Ganze und die Stunde war gekommen, dass Gott sie zu sich holen würde. Die Stunde ist jetzt gekommen, dass er seine Gemeinde bereit machen will. Ich werde das mit prophetischer Stimme sagen. Ich vertraue darauf. Ich sage es nicht im Namen des Herrn, aber ich glaube, es ist wahr. Die Entrückung. Ihr werdet über die Entrückung sprechen, obwohl die Entrückung schon lange vorbei ist. Das ist wahr. Ihr werdet sehen. Gott sei Dank, die Entrückung ist gekommen. Sie ist schon vorbei. Sagte Jesus nicht über Johannes, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Johannes der Erste ist? Oder wie hat er gesagt, dass Elias noch kommen muss? Er sagte, er ist doch schon gekommen und ihr habt es nicht gewusst. Aber ihr habt genau das getan, was ihr gesagt habt, dass es kommen würde. Eines Tages wird ein Gericht über die Erde kommen. Und das Erste, was ihr wisst, ist, dass ihr hier Leute finden werdet, die nach der Entrückung suchen und sie sind schon lange weg. Sie werden so in der Minderheit sein. Er sagte, wie es in den Tagen Noachs war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Wie es in den Tagen Lots war. Wir glauben, dass dieser große Haufen Kanonenfutter hier, die Atomasche, verschwinden wird. Es kann nur mitgehen, wer das Leben Christi in sich trägt. Denn Gott wird dieses auferwecken. Das ist richtig. Es wird eine Entrückung geben. Und ihr denkt, zwei oder drei Leute hier und ein paar hier drüben. Und irgendwo anders wird jemand vermisst, weil er von zu Hause weggelaufen ist. Wir sollten vorsichtig sein. Vielleicht sind sie schon weg. Man wartet auf eine Entrückung und das ist schon vorbei. Das ist kein Widerspruch zum Worte Gottes. Nein, das ist es nicht. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Seht ihr, sie werden weg sein, bevor ihr es bemerkt. Gott setzt seine große Tatkraft in der Gemeinde ein. Und es braucht nicht eine große Gruppe, es braucht eine Minderheit. Fürchte dich nicht, kleine Herde. Es ist der gute Wille eures Vaters, ihr, die euch an das Absolut haltet. Das ist richtig, mit der Bestätigung Gottes, der in der Sache wirkt. So, seht ihr, wir leben in einer wunderbaren Zeit. Und das ist es, was dieser Druck auf die Gemeinde ist. Nun, man möchte etwas sehen. Aber wie kann Gott jemals über sein Wort wachen, um es zu rechtfertigen? Und die Person glaubt nicht an das Wort und will es nicht im Herzen aufnehmen. Wie kann die Sonne auf ein Samenkorn scheinen und es zum Leben erwecken, wenn es gar kein Leben in sich hat? Es muss ein keimfähiger Same sein. So wird ein Glaubensbekenntnis zum Keimen gebracht, um mehr Mitglieder zu schaffen. Und das Wort wird zum Keimen gebracht, um Heilige zu machen, um Gläubige zu machen. Das ist richtig. Gott wirkt, um sein Wort zu erfüllen. Er erwacht darüber, um es zu rechtfertigen. Ja, mein Herr, nun nimmt die katholische Gemeinde natürlich ihren Anker, ihren Nordstern und ihre Errungenschaften. Und es ist das, was der Papst sagt, ist eine Unfehlbarkeit für das römische Ende der katholischen Kirche. Die Protestanten, ein Bischof, ein Glaubensbekenntnis, das ist gegen unser Glaubensbekenntnis. Und einige von ihnen sind gegen die verschiedenen Dinge, ihre konfessionellen Überzeugungen und so weiter. Wisst ihr, ich fühle mich gerade, wie Paulus hier sagte. Ich schaue mir eine Bibelstelle in der Apostelgeschichte 20, 24 an. Er sagte, nichts von diesen Dingen bewegt mich. Amen. Und warum? Weil er verankert war. Er hatte ein Absolut. Seit ich ihm begegnet bin, auf der Straße nach Damaskus, wenn ich mit Paulus reden könnte, er hat mich umgedreht, mich wieder auf den richtigen Weg gebracht. Ich war vom Wort Gottes abgewichen. Er hat mich wieder zum Wort Gottes geführt. Ja, mein Herr, hör zu, ich fühle es auch so. Ich glaube, dass jeder Mensch, der aus dem Geist Gottes geboren ist, der liebt Gott und liebt sein Wort, dass Gott darin eine Absicht hat. Gott hatte eine Absicht, Paulus umzukehren. Er hat nicht gesagt, ich werde an ihm seine Herrlichkeit zeigen. Gott hat seine Absicht, als er mich errettete. Ich bin entschlossen, seinen Willen zu tun und nichts hinzuzufügen oder wegzunehmen. In Offenbarung 22, 19 heißt es nämlich, wer es aber tut, dessen Teil wird aus dem Buche des Lebens genommen. Ich bin entschlossen, diesem Wort niemals auch nur eine Sache meiner eigenen Meinung hinzuzufügen. Ich bin entschlossen, es so zu lesen, wie es ist, und Gott zu bitten, dass ich mein Herz öffne und es empfange. Wirke es durch mich, Herr, damit andere es sehen können. Möge es salzig und real werden, damit andere es sehen. Ja, mein Herr, nun, wenn er unser Absolut ist, kann es kein anderes Absolut geben. Ihr könnt das nicht haben und sagen, nun, meine Gemeinde ist mein Absolut. Mein Glaubensbekenntnis ist mein Absolut. Wenn Christus euer Absolut ist, dann glaubt ihr an dem Wort Christi. Es gibt keinen anderen Weg, das zu tun. Wisst ihr, ich denke an die Zeit, als er mich errettet hat. Ich werde euch sagen, warum ich so stehe, wo ich stehe. Nicht, um anders zu sein. Ich habe mich klar ausgedrückt. Ich hoffe, das habe ich. Aber als Christus mich errettete, gab es Millionen von Menschen, die in der Sünde versanken. Als er mich rettete, hatte er ein Anliegen, dies zu tun. Er hatte einen Grund, mich zu erretten. Er sah einen Unwissenden wie mich und irgendwie, obwohl es viele kluge und fähige Männer gab, die es hätten tun können, mich hier mit nicht einmal einer Schulbildung der 7. Klasse, wo es doch Männer gab, die in der Schule studierten und Abschlüsse machten, einen Doktor der Theologie oder der Philosophie und so weiter. Aber als Christus mich rettete, hatte er eine Absicht damit, sonst hätte er mich nie gerettet. Hört zu, Brüder, ich liebe euch und das wisst ihr auch. Aber ich bin in meinem Herzen entschlossen, dass ich niemals von diesem Wort abweichen werde. Ich werde dort bleiben. Das ist mein Absolut und dass ich all diese Jahre gebunden war. Er hatte eine Absicht, das zu tun. Und das ist richtig. Und ich versuche, diesen Zweck zu erfüllen. Bei diesem Wort zu bleiben, nicht um anders zu sein, nicht um kleinlaut zu sein, sondern um ehrlich und aufrichtig zu Gott zu sein. Das ist richtig. Nun wisst ihr, der Tod Christi hatte etwas Absolutes an sich. Jeder hat Angst vor dem Tod, sogar der große Prophet Hiob. Viele der Menschen hatten Angst vor dem Tod, eine Furcht, und die Menschen fürchteten ihn immer. Aber als Christus kam und den Tod auf sich nahm, wurde er zu einem Absolut für diejenigen, die den Tod fürchteten. In Hebräer 2, 14 bis 15 heißt es, er nahm Menschengestalt an, um wie ein Mensch zu sterben und die Strafe zu bezahlen. Aber zu Ostern kam er mit den Schlüsseln des Todes und aus der Hölle heraus. Er hatte alles besiegt. Er kam und sagte, fürchtet euch nicht. Ich bin der, welcher tot war und lebe nun für immer und ewig. Und unser Absolut ist auf ihm, das ist richtig, in ihm. Und er war das vollkommene Wort Gottes. Er war so vollkommen, dass, als er sein Wort aussprach, es erschuf. Es stoppte die Winde. Es machte Kekse und kochte Fische. Nur durch sein Wort, seht ihr? Es gab kein Hindernis. Er war so vollkommen. Er sagte, das Wort und er wären eins. Er war Gottes Liebe, in Johannes 3,16. Er brachte einen Körper hervor, nicht geboren aufgrund von Sex unter dem Sündenfall, sondern wurde durch eine schöpferische Kraft Gottes geboren, dass Gott selbst in diesem Körper lebte und sein Wort ausstrahlte. Und Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, was eine Absolutheit für jeden Gläubigen darstellt. Und er ging zu seinem Grab mit einer Last der Sünde auf ihm und bezahlte die Strafe und ist am Ostermorgen auferstanden mit den Schlüsseln des Todes und der Hölle. Es ist ein Absolut für jeden Menschen, der den Tod fürchtet. Lasst mich dies sagen. Ich weiß nicht, wie viele Botschaften ich noch zu verkünden habe, bevor ich gehe. Aber wenn du wirklich an Gott glaubst und wiedergeboren bist, brauchst du keine Angst vor dem Tod zu haben. Es ist das Beste, was dir jemals passieren kann. Nahezu. Paulus sagte, für mich ist das Leben Christus und das Sterben ein Gewinn. Gewiss, es ist, habt keine Angst vor dem Tod. Im 2. Thessalonicher steht, wir werden mit unseren Lieben hinweggerafft, um ihn in der Luft zu treffen. Was für eine Verheißung. Wie absolut ist es, an Christus zu glauben, dass mein Herz Amen zu jedem Wort in seinem Buche sagt. Was er sagt, das glaube ich auch. Das weiß ich, dass der Heilige Geist mein Kompass ist, weil er mich zu seinem Absolut führt. Siehe, seinem Nordstern. Zu ihm, zu dem Nordstern. Er ist mein Absolut. Meine Sonne, mein Leuchtturm, mein Nordstern. Oh my. Er ist so viel anders als andere, die ich sehe. Immer gibt es etwas, das zieht. Eine Schnur, an den man ziehen muss. Aber in diesem hier zieht man an nichts. Die einzige Sache, die auf dich herabkommt, ist das Absolut. Christus ist unser Absolut. Schaut, wie sehr sich sein Wort unterscheidet. Dieses Wort ist von alters her da. Das Neue und das Alte Testament stimmen miteinander überein, wie ein schwalbenschwanzförmiges Stück Brett, das zusammengefügt wird. Es gibt nichts, was nicht in Ordnung ist. Viele Männer haben dieses Buch geschrieben. Die 66 Bücher der Bibel, sie schrieben sie in einem Abstand von Hunderten und Hunderten von Jahren, ohne dass einer den anderen kannte. Und was ist passiert? Man kann nicht ein Wort im Widerspruch zu einem anderen sehen. Das stimmt. Und das ist der Grund. Ich habe Leute sagen hören, die Bibel widerspricht sich selbst. Ich werde ein ganzes Jahr lang in den Vereinigten Staaten predigen. Und die Prediger nahmen Opfergaben entgegen und ich gebe sie allesamt an euch ab, wenn ihr mir zeigt, wo Gottes Wort sich selbst widerspricht. Das ist richtig. Ich mache dieses Angebot schon seit Jahren. Niemand hat es bisher angenommen. Nein, denn es widerspricht sich nicht. Es ist euer eigenes kleines Erdnussgehirn, das es versucht, es etwas sagen zu lassen, was es nicht sagt. Und das stimmt. Nein, Gottes Wort widerspricht sich selbst nicht. Nun, Denominationen werden sich gegenseitig widersprechen. Sie sind wie diese anderen Sterne, wisst ihr? Sie treiben umher, jedes Mal, wie die Welt. Sie drehen sich in der Welt und um die Welt. Und die Welt dreht sich und bringt sie alle auf dem Gleichgewicht. Aber sie dreht sich nie weg von Gottes Nordstern, seinem Wort, auf das der Kompass zeigt. Es ist immer derselbe, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und für immer. Das ist das Absolut. Das ist der Ort. Ihr könnt euch das hier ansehen. Heute ist sie hier und morgen glaubt sie etwas anderes. Am nächsten Tag ist es vorbei. Irgendwo anders. Das ist ihr Weg. Es ist ein Wischiwaschi, ein Rein und ein Raus. Raus und raus, rein und rein und so weiter. Aber legt euer Herz ganz auf Gottes Wort. Und Himmel und Erde werden vergehen. Aber das Wort Gottes wird niemals vergehen. Das ist das Absolut. Das ist das solide Fundament. Das ist mein Kompass, mein Segel. Das ist mein Führer. Das ist mein Licht, welches sich auf das Absolut von Gottes Wort stützt. Ich bin dort gebunden, für immer mit ihm. Amen. Andere können tun, was sie wollen. Das bleibt ihnen überlassen. Aber für mich ist es das Absolut. Ich möchte das als mein Absolut haben. Alles mag sich verändern und drehen und so weiter, aber nicht sein Wort. Es wird immer dasselbe bleiben. Er bleibt seinem Worte immer treu. Nun macht ihn zu eurem Absolut. In den Zeiten meiner Schwierigkeiten, als ich meine Familie verlor, mein Leben mir fast genommen wurde, mein kleines Mädchen starb, nachdem ich für sie gebetet hatte und nachdem ich Tag und Nacht auf der Straße war, predigte und betete und versuchte, das Richtige zu tun. Ihr habt meine Lebensgeschichte gehört. Viele von euch haben es gelesen. Und Mai, es kam zu einem Punkt, an dem ich sah meine Frau sterben, genau, und ich hielt ihre Hand. Und mein kleines Baby wurde krank, ein paar Stunden danach, und ich ging darunter und betete mit allem, was ich hatte. Es sah aus wie ein schwarzes Laken, das heruntergelassen wurde und weigerte sich, mein Gebet zu beantworten. Und da kam Satan zu mir und sagte, siehst du, du bist erst 20 Jahre alt und hier, du, was du alles getan hast und du hast dich selbst vernachlässigt und du hast all diese Dinge getan und du hast ein ganzes junges Leben vergeudet, wo du dich doch hättest amüsieren können wie der Rest der jungen Leute. Und hier standest du an der Straßenecke, hast geweint und gebetet. Du hast die ganze Nacht in den Krankenhäusern verbracht, Stunde um Stunde. Und wenn es um dein eigenes Blut und Fleisch geht, weigert er sich, dich zu erhören. Das war das erste Mal, dass ich in Versuchung geriet. Aber ich besann mich wieder zurück. Ich habe doch ein Absolut. Und auch wenn er mich erschlägt, werde ich ihm vertrauen. Es ist mir egal, was kommt oder geht. Der Senator des Staates Indiana, Sam Eisler, ist auch gekommen. Er ist zum Tabernakel gekommen. Er ist jetzt verstorben, vor etwa 2 Jahren. Ein feiner Mann. Und er kam die Straße herunter, er ging hinauf, um zu beten, oben am Grab, wo Frau und Kind lagen. Das war gleich nach der Flut von 1937. Er hatte ein paar Stiefel an und ging die Straße hinauf und weinte. Der kleine Billy, mein Sohn, war auch kurz davor zu sterben. Und die Ärzte hatten gesagt, dass man kaum noch etwas für ihn tun konnte. Und er hatte eine Art Ruhr, die sich nicht stoppen konnte, eine Infektion. Ich weinte, betete und dachte. Ich hielt mich immer noch an Gott fest. Ich ging die Straße hinauf und weinte. Ich dachte, ich gehe jetzt hoch und höre zu. Ich setzte mich abends immer an das Grab. Ich hörte, wie eine alte Taube dort herunterkam und zu singen begann. Ich höre die Kiefern wehen und die Winde durch die Kiefern, genauer gesagt. Und es klingt, als würden sie sagen, es gibt ein Land jenseits des Flusses, das sie die süße Ewigkeit nennen. Wir erreichen dieses Ufer nur durch den Glaubensschritt. Einer nach dem anderen erreichen wir die Pforte, um dort mit den Unsterblichen zu verweilen. Eines Tages läuten sie die goldenen Glocken für dich und mich. Ich würde dort stehen, weinen und aufschauen. Und ich würde zu Frau und Kind sagen, ich weiß, dass du nicht hier liegst. Das ist nur der Ort, an dem ich die Überreste, die ich in meinen Armen hielt, abgelegt habe. Aber irgendwo jenseits des Flusses, da bist du. So, aber seht ihr, ich ging eines Tages zu diesem Ort hinauf, um mich am Grab niederzulassen. Ich hatte ein paar Stiefel an und ging weiter. Ein altes Auto kam von hinten und hielt an. Es war Herr Eisler, der Staatssenator. Er sprang aus dem Auto, fuhr herum und kam zurück. Legte seine Arme um mich. Er sagte, Billy, es tut mir wirklich leid. Ich sagte, das ist schon in Ordnung, Bruder Eisler. Und er sagte, ich hätte nicht anhalten sollen. Er sah, dass ich weinte. Ich sagte, das ist in Ordnung, Herr Eisler. Und er sagte, ich möchte dich etwas fragen, mein Sohn. Und ich sagte, na gut, dann frag mich. Er sagte, ich habe dich dort auf der Kanzel stehen sehen, bis ich dachte, du würdest sterben. Er sagte, ich habe dich fasten sehen, bis du so erschöpft warst, dass du mir leid getan hast. Und, sagte er, rein und raus, Tag und Nacht. Er sagte, und dann deine Frau und dein Kind da drinnen. Sieh mal, du siehst dir diese Dinge an. Er fragte, was bedeutet Christus jetzt für dich? Ich sagte, du bist der Strom all meines Trostes, mehr als das Leben für mich. Wen habe ich auf Erden außer dir? Oder wen im Himmel außer dir? Siehst du, ich hatte das absolut gefunden, das Etwas, das mich hielt, als der Strom tobte. Und jemand sagte zu mir, Billy, hast du deine Religion während der Zeit deiner Schwierigkeiten behalten? Ich sagte, nein, sie hat mich gehalten. Seht ihr? Das war also so. Ich war an ihn gebunden in den Stunden, in denen meine Kräfte schwanden und ich nichts mehr konnte. Mein Anker lag im Schleier seines Wortes dort drüben. Wobei, manchmal verstehe ich es nicht. Manchmal denke ich, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Da ist etwas in mir, das mich pulsieren lässt. Ich kann nicht aufhören, es zu tun, Bruder. Neulich kam ich nach Phoenix mit dem Entschluss, nie wieder bei einer Organisation mitzumachen. In der ersten Nacht hatte ich eine Vision und ich sah, wie ich mich der Wüste zuwandte. Etwas drehte mich um, zeigte mir eine große, alte, kalte Gemeinde und sagte, bleib dort, bevor du dorthin gehst. Oh my, es gibt etwas, von dem ich mich nicht zurückhalten kann. Es ist das Absolut, das in meinem Inneren ist. Für mich ist es mehr als mein Leben. Ja, ich kann es genauso wenig ändern, wie ich meine Augenfarbe ändern könnte. Ich könnte es nicht tun. Jetzt bin ich durch seine Gnade mit ihm verbunden, dem einen, der wie zur Zeit von Mose sagte, ich bin. Moses, wisst ihr, er hatte auch ein Absolut. Als er dort unten war, hatte er alle Theologie, die ein Mann haben konnte. Und er gab sich Mühe, er war ein Soldat. Er schaute aus dem Fenster und durch den Glauben, hört zu, erinnert euch, durch Glauben schätzte Moses die Schmach Christi höher als die Schätze Ägyptens. Er hatte Vertrauen in das, was er tat. Er glaubte es absolut. Er wusste, dass er zu diesem Zwecke eingesetzt wurde. Aber er versagte. Er ging hinaus, um Schafe zu hüten. Und er versagte. Aber eines Tages, hinten in der Wüste, kam er zu einem Absolut. Er kam an einen Ort, an dem er etwas traf, das real war. Da brannte ein Busch. Er wollte nicht die Blätter nehmen und ins Labor gehen, um zu sehen, warum sie nicht verbrannten. Er setzte sich einfach daneben. Zieh deine Schuhe aus, Mose. Ich werde hinuntergehen und meinen Pastor fragen, was ist mit diesem? Dazu hatte er keine Zeit. Er musste seine Schuhe ausziehen. Und als er dort gehört hatte, da war das Wort des lebendigen Gottes, das in jedem Busch war. Ich bin, der ich bin. Ich erinnere mich an mein Versprechen, das ich Abraham gegeben habe. Ich erinnere mich an meinen Bund. Und ich bin herabgekommen, sie zu erlösen. Nun, da hatte er also ein Absolut. An dieses war er gebunden, solange er lebte. Und es brachte ihn in den Himmel. Er war an dieses Absolut gebunden, egal was die Theologen sagten. Er brauchte niemanden, der es ihm erklärte. Er kannte es. Er war Gott begegnet und der Stimme der großen Feuersäule, die ihn durch die Wüste und in das gelobte Land führte. Diese Feuersäule hatte eine Stimme in sich. Und diese Stimme war die Stimme Gottes, die das Wort bestätigt. Amen. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht einschlaft. Beachtet! Die Feuersäule sprach das Wort und rechtfertigte es, um zu zeigen, dass er die Schrift zitiert. Ich bin der Gott, der Abraham der Verheißung gab. Ich bin der Eine. Das ist es, was mit Israel los ist. Das ist es, was da unten los ist. Ich erinnere mich an meine Verheißung und ich bin gekommen, um dafür zu sorgen, dass sie erfüllt wird. Gott benutzt nur Menschen, um mit ihnen zu arbeiten. Er benutzt keine Organisation. Er benutzt keine Maschinen. Er hätte es tun können, aber er wählte einen Menschen. Und das ist richtig. Er hätte die Sterne, den Wind oder irgendetwas anderes wählen können, um das Evangelium zu verkünden. Aber er wählte den Menschen. Er ändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Er wählte das Blut für die Erlösung. Bildung und nichts anderes wird jemals seinen Platz einnehmen. Blut ist Gottes angemessene Methode zur Erlösung. Und das ist wahr. Und jetzt möchte ich, dass ihr erkennt, dass er sich nicht ändern kann. Als er mit Mose sprach, sagte er: Mose, ich sende dich hinunter. Aber bevor du gehst, will ich dir beweisen, dass ich Gott bin. Er fragte: Was hast du da in deiner Hand? Er sagte: Einen Stock. Und er sagte: Wirf ihn hinunter. Und er verwandelte sich in eine Schlange. Er hob ihn wieder auf und er war wieder ein Stock. Oh, als Mose an dem Ort kam, wo die Nachahmer aufstanden und versuchten nachzuahmen, da warf er seinen Stab hin und sagte: Hier, Pharao, ich werde dir zeigen, was Gott mir aufgetragen hat. Ich werfe diesen Stab herunter und sehe zu, wie er sich in eine Schlange verwandelt.
Und das tat es.
Pharao sagte: Ich habe auch solche Leute. Meine Denomination kann das auch produzieren. Also kommen sie rüber und holten sie ein paar Nachahmer. Was hat Moses getan? Er stand einfach da. Warum? Er war Gott begegnet. Er wusste, dass das Gott war. Er hatte seinen Teil getan. Dann war Gottes Zeit gekommen, sich zu bewegen. Er blieb genau dort. Die Bibel sagt, dass sich das Gleiche in den letzten Tagen wiederholen wird. Denn wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, das ist wahr, seht ihr, aber da stand er. Und dann sah er, wie die Hand Gottes herabkam und die Schlange den Rest von ihnen verschlang. Habt ihr bemerkt, was aus den Stöcken wurde? Sie fanden sich im Bauch dieses einen Stocks. Mose führte die Kinder Israels durch die Wüste mit demselben Stock, mit all den Schlangen darin, schätze ich. Warum? Wisst ihr warum? Als Mose dem brennenden Busch begegnete, wisst ihr, beanspruchte dieser brennende Busch, sich als Gott zu erweisen. Das Licht, die Feuersäule, erwies sich als Gott. Und ich glaube, dass Gott in Moses gekommen ist, weil er ihn in seiner schöpferischen Kraft beobachtete. Mose erstrahlte damals mit Feuer. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, nicht wahr? Sicherlich, wie Pfingsten. Nehmt zur Kenntnis, dass Mose das Feuer hatte. Das Feuer war in Mose. Denn was auch immer Mose sagte, es war nicht Mose, es war Gott, der sprach. Und er vollbrachte seine Zeichen, denn die Feuersäule verließ den Busch und kam auf Mose. Amen. Oh, Bruder, siehst du, was ich meine? Derselbe Jesus, der aufgestanden ist, kam am Pfingsten in Gestalt des Heiligen Geistes und des Feuers wieder. Er sollte über den Menschen sein und dasselbe tun, was er getan hat, denn er sagte, er würde es tun. Und wo stehen wir heute? Seht ihr, was ich meine? Moses. Das Feuer war in Moses. Es verließ den Busch. Komm schon, Mose. Wir versuchen, das Feuer in den Ofen zu schieben. Das ist alles, was wir haben. Was wir brauchen, ist das Feuer des Heiligen Geistes, dieselbe Feuersäule, die Israel führte. Gewiss. Oh, ihr sagt, nun, Bruder Branham, damit wäre ich vorsichtig. Nun wartet einen Moment. Paulus, der große Theologe, der viel Erfahrung hatte, wurde aber auf der Straße nach Damaskus niedergeschlagen. Er schaute auf und da war diese Feuersäule. Er wusste, dass das Gott war. Er hatte gesehen, dass es in der Bibel bestätigt wurde, dass es Gott war. Und er rief ihn an: Herr. Er sagte: Herr, wo bist du? Was kann ich tun? Und er sagte: Ich bin Jesus. Das war's dann. Paulus hatte ein Absolut. Er wusste, dass der Gott des Alten Testaments der Jesus Christus des Neuen war. Dort war er verankert und nichts sollte ihn bewegen. Gewiss, er hatte die Rechtfertigung. Warum? Dieselbe Feuersäule, die sein Volk aus Ägypten nach Israel brachte und dann nach Palästina geführt hatte, dieselbe Feuersäule stand da und beanspruchte, Jesus Christus zu sein. Daher wusste er, woran er war. Dann war er bereit. Sobald er geheilt und mit dem Heiligen Geist gefüllt worden war, war er bereit zu gehen, seht ihr? Er hatte jedoch ein Absolut. Es blieb mit ihm, vor Agrippa und all den großen Männern und Frauen jener Tage. Er stand da und flehte um das Wort. Und warum? Er wusste, dass das Wort selbst Gott war. Wer schrieb das Buch der Hebräer? Paulus natürlich. Er war inspiriert, es zu tun. Aber warum? Die Feuersäule, die ihn traf, war in ihm. Das ist der Grund, warum er schreiben konnte. Das ist der Grund, warum Mose die ersten vier Bücher der Bibel schrieb, wegen der Feuersäule. Wie sollte er jemals wissen, wie die Schöpfung begann? Woher sollte er jemals von den anderen es wissen? Weil diese Feuersäule, die in ihm war, die auf dem Busch war, aus dem Busch kam und auf ihm war. und es wurde bestätigt und bewiesen, dass sie es war. Korach und die anderen wollten eine Organisation gegen sie gründen, aber es hat nicht funktioniert. Es scheiterte. Moses hatte dieses Absolut. Paulus hatte das gleiche Absolut, die gleiche Feuersäule, den gleichen Heiligen Geist, den gleichen Gott. Nicht das Ich war oder Ich werde sein, sondern das Ich bin. Gegenwartsform, immer da. Josua hatte ein Absolut. Da traf er den obersten Hauptmann, das Heer des obersten Hauptmanns von Israel. Und er befahl ihm, um die Mauern herum zu marschieren. Sie hatten sich alle verschanzt. Oh Mann, wie schwer es ist, da reinzukommen. Es war schwer, dort eine Erweckung zu feiern, denn niemand ließ ihn rein. Sie waren alle verschlossen vor ihm. Aber er traf den Hauptmann. Er sagte ihm, was er tun sollte. Zieh einfach die volle Waffenrüstung Gottes an und marschiere weiter. Amen. Die Mauern werden einstürzen. Und als das Volk schrie und die Trompeten erklangen, das war sein Absolut. Er machte sich direkt auf den Weg nach Jericho. Aber sicher, er hatte ein Absolut, das Wort des obersten Hauptmanns. Johannes, als er ein junger Mann war, wusste auch, dass er trainieren musste. Er würde den Messias vorstellen müssen. Er war derjenige und er wusste nicht, wer er war. Er war irgendwo und Johannes wusste, dass er nicht einfach eine Seminarerfahrung machen konnte. Er brauchte ein Absolut. Er musste etwas haben, das absolut die Wahrheit war. Nun, liebe Brüder, möchte ich euch etwas fragen. Prediger, nicht um anders zu sein, nicht um gemein zu sein, sondern um ehrlich mit euch zu sein, denkt ihr nicht, dass dies ein Tag ist, an dem wir in all dem Chaos, in dem wir leben, in dieser Sache sicher sein müssen? Es gibt zu viele Unterschiede. Und Johannes wusste, dass er sich absolut sicher sein musste. Deshalb ging er nie in die Schule seines Vaters. Dort steht nichts davon, dass er zurückging, um zu lernen, ein Priester zu sein. Aber er ging in die Wüste. Und er war in der Wüste, bis er herausgerufen wurde. Dann kam er zurück und die Menschenmenge stand da. Er war sich so sicher, dass der Messias zu seiner Zeit da war. Denn er war derjenige, der dazu bestimmt war, den Messias vorzustellen. Weil Maleachi 3 es so sagte, ich werde meinen Boten vor meinem Angesicht aussenden und er wird den Weg bereiten. Johannes wusste, wo er hingestellt wurde. Egal, wie viele Priester sagen würden, willst du sagen, dass das tägliche Opfer abgeschafft wird, wenn wir hier oben sind? Er sagte, es wird eine Zeit kommen, da wird das Lamm Gottes kommen, das das Opfer wegnehmen wird. Er stand im Schlamm und hatte einen Schnurrbart im Gesicht, dass man ihn heute aus dem Haus jagen würde. Da war, seht ihr, Gott ist nicht in dem Glanz und Glamour, in dem wir versuchen, ihn hineinzubringen. Und wir Pfingstler, Gott ist in Demut. Da stand er nun, seht ihn an. Und er stellte sich vor und er sagte, er war so sicher, dass er das war, dass er sagte, da steht einer unter euch, den ihr nicht einmal kennt. Oh my, was für eine Zurechtweisung. Es ist einer unter euch hier und jetzt, den ihr nicht erkennt. Ich frage mich, ob es frevelhaft klingen würde, wenn ich ihn für eine Minute nachahmte. Vielleicht sollte ich es lieber lassen. Einer unter euch, den ihr nicht kennt. Ihr behauptet ihn zu kennen, aber ihr tut es nicht. Golgatha, sie töteten denselben Gott, den sie angeblich dienten. Sie haben ihn nicht erkannt. Johannes sagte, es ist einer unter euch und ihr erkennt ihn nicht. Und eines Tages schaute er hinaus und er sah eine Taube vom Himmel herabsteigen und eine Stimme. Niemand sonst hat sie gesehen und niemand sonst hat sie gehört. Aber er sah sie und es war sein Absolut. Nicht Professor Jones oder jemand anders. Es war, auf wen du den Geist herabkommen und bleiben siehst. Der ist der eine, welcher mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Das ist die göttliche Rechtfertigung, dass Gott es so gemacht hat. Es war eine Absolutheit. Es gab keinen Zweifel in Johannes Verstand. Es war genau das, was Gott gesagt hatte, dass es geschehen würde. So war es. Diese Taube auf dem gewöhnlichen Menschen war also für Johannes absolut. Er wusste, dass es die Wahrheit war. Nun möchte ich mit diesen wenigen Worten schließen. Denkt ihr nicht auch, dass wir ein Absolut brauchen? Denkt ihr nicht auch, dass wir etwas brauchen, das echt ist? Sicherlich, wir brauchen etwas, von dem man sagen kann, das ist es. Und das kann mit den Händen berührt werden. Das ist es. Wir können es sehen. Wie wollen wir das machen? Jeder sagt, das ist es oder das ist es. Aber das muss aus der Schrift kommen. Ein Absolut sein. Bevor ich nun schließe, möchte ich euch etwas Persönliches sagen. Brüder und Schwester, als ich mich entschied, ob ich bei der Baptistengemeinde bleiben wollte oder nicht, für mich ist es so gut wie jede andere. nur eine Ansammlung von Menschen, was auch in Ordnung ist. Aber wenn man mir sagt, dass ich einen Kompromiss mit dem Wort Gottes eingehen muss, dann bin ich nicht dafür gemacht. Nein, seht ihr, das Wort steht an erster Stelle. Seht ihr, nun sagten sie, wenn du das nicht tust, kannst du nicht länger der Baptistengemeinde angehören. Ich sagte, das kann ich nicht. Nicht die Baptistengemeinde hat mich gerettet. Es war Jesus Christus, der mich gerettet hat. Er ist mein Nonplusultra. Er ist mein Stand. Er ist mein Absolut. Er ist mein Leuchtturm. Dort stehe ich. Nun, wenn ich das Falsche habe, dann würde Gott es niemals bestätigen. Aber wenn du das Richtige hast, ist Gott verpflichtet, es zu bestätigen. Das ist es. Und das ist der Beweis dafür. Seht ihr? Wenn es richtig ist, ist Gott verpflichtet zu bestätigen, dass es richtig ist. Und wenn es falsch ist, wird er nichts damit zu tun haben. Ich erinnere mich an meine erste Erweckung. Ich war unten am Fluss und taufte. Ich nahm die 17. Person heraus. Meine Frau, ein kleines Mädchen, stand zu dieser Zeit am Ufer. Ich war noch nicht verheiratet mit meiner ersten Frau, die verstorben ist. Und da stand sie am Ufer und sie standen alle da, Hunderte und Hunderte von Menschen, ja, 4.000 oder 5.000, vielleicht auch mehr, das Flussufer hinauf da unten. Und es war ein sehr heißer Nachmittag im Juni. Ich ging hinaus ins Wasser, nahm einen Kandidaten, etwa den 17., um ihn zu taufen. Nach meiner Erweckung waren es etwa 500, die sich taufen lassen wollten. Und ich ging mit dieser Person ins Wasser hinaus, ich begann meine Hand zu heben, ich sagte, himmlischer Vater, wie ich... Und in diesem Moment erschütterte mich etwas. Ich dachte, was ist es? Ich schaute mich um. Alle hatten die Köpfe gesenkt, soweit ich sehen konnte. Ganz hinten am Ufer standen Autos und Menschen, die über die Mauern gestapelt waren und so weiter. Ich sah wieder hin. Ich hörte eine Stimme, die sagte, schau nach oben. Und ich hatte Angst, nach oben zu sehen. Ich war noch ein Kind. Wir bekamen das Bild von ihm. Ich sagte, Vater, etwas sagt, sieh auf. Ich nahm meine Hand runter. Dieser junge Mann, den ich taufen sollte, schaute mir ins Gesicht. Er sagte, nun, Bruder Bill? Und ich sagte, hast du das gehört? Er sagte, nein. Ich sagte, himmlischer Vater. Er sagte, schau nach oben. Ich schaute also nach oben, etwa so. Und vom Himmel herab kam eine Feuersäule, die umherwirbelte, und eine Stimme, die aus ihr kam, dröhnend, kam herab, und sie sagte, wie Johannes der Täufer gesandt wurde, um den ersten Kommen Christi zuvorzukommen, so bist auch du gesandt. Oh Gott, ich beobachtete dieses Licht. Ich hatte es gesehen, seit ich ein kleiner Junge war. Ich versuchte es, den Leuten zu erzählen. Sie sagten, du hast den Verstand verloren. Aber die wissenschaftliche Forschung, der verstorbene George J. Lacey, als er es untersuchte, als sie das Bild von ihm machten, war er da, genau wie vorher. Er war auf dem Bild zu sehen. Der wissenschaftliche Beweis beweist, dass es richtig ist. Für mich hat es nie etwas anders gesagt, als genau in dieser Schrift. Als ich das Feuer sah und hörte und sah, wie alle schrien, in Ohnmacht fielen, dorthin schauten und auf das Licht zeigten, die Zeitung von Louisville, brachte einen großen Artikel. Er erschien in der Associated Press, in ganz Kanada, überall. Mystisches Licht erscheint über einem örtlichen Baptistenprediger während einer Taufe. Mystisch, schwer zu verstehen. Wie oft haben sie es genommen? Praktisch jeder hat hier zu Hause, schätze ich. Es hat dort in Washington, D.C. urheberrechtlich geschützt, als das einzige übernatürliche Wesen, das jemals fotografiert wurde, wissenschaftlich fotografiert. Was war es? Dasselbe Licht, dieselbe Stimme sprach und sagte, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Ist dieselbe Stimme für mich, dieselbe Feuersäule, die damals da war, denn sie vollbringt dieselben Werke. Und Jesus sagte, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Und er kam. Er sagte, als er hier auf der Erde war, bei dem Fest, er sagte, ich bin, der ich bin. Und sie sagten, nun, du bist nicht über 50 Jahre alt, aber du sagst, du hättest Abraham gesehen. Er sagte, bevor Abraham war, ich bin. Da war er. Was war es? Dieses Licht, dieses Feuer, dieser Gott, dieser Geist. Gott ist ein brennendes Feuer. Er ist ein Licht und er war da, manifestiert in Jesus Christus. Es kehrte zurück, als Jesus aus dem Grab auferstand. Aber an dem Tag, an dem er Paulus begegnete, als er nach Damaskus kam, hatte er sich wieder Gott zugewandt. Denn er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Brüder, schlaft nicht ein. Seht ihr nicht, dass derselbe Gott gerade jetzt unter uns ist und beweist, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer? Das ist mein Absolut. Er hat mir nie etwas gesagt. Wenn er mir etwas gesagt hat, dass diese Schrift widerspricht, ich habe noch niemanden gehabt, der mir das streitig gemacht hat. Einmal hat ein Kerl gesagt, er wolle es tun, aber er hat es nicht getan. Er ist nicht aufgetaucht. Er hatte mehr Verstand, als ich dachte. Er weiß es besser, als das zu tun. Wisst ihr, der Kerl, der einmal in meiner Versammlung aufstand, um es zu tun, war gelähmt. Sie haben ihn rausgerollt. Ich habe mir nie Sorgen machen müssen, denn ich glaube, dass mein Absolut das Wort Gottes ist. Es ist offenkundig geworden. Darauf setze ich meine Seele und meinen Körper. Warum? Er hat mir nie etwas anderes gesagt als das, was absolut in der Schrift steht. Er hat nie etwas zu mir gesagt, bevor einer von ihnen, ich werde jeden von ihnen anklagen. Hat er euch jemals etwas im Namen des Herrn gesagt, was nicht eingetroffen ist? Das ist exakt so. Und was ist es? Es heißt, auf diesem Felsen, auf diesem Wort, das ist der eine, von dem ich die Offenbarung erhalte. Sie kommt von ihm, der sie offenbart. Ich bin ungebildet. Ich versuche nicht zu studieren. Ich versuche nicht, es zu wissen. Ich tue einfach, was er mir sagt. Wenn er es mir dann zeigt, schaue ich hierher und das ist es. Ich habe es nicht einmal gesehen und hier ist es und es manifestiert sich. Das ist mein Absolut. Es hat mich durch all die Jahre hindurch aufrechterhalten. Brüder, er hat mir geholfen, als es keine andere Möglichkeit gab, mir zu helfen. Ich möchte bei ihm sterben. Wenn ich sterbe, hoffe ich, wie Moses, dass ich den Felsen dort stehen sehe. Ich möchte auf diesem Felsen treten und die eigenen Sargträger sollten mich abholen. Bis dahin werde ich getreu diesem Wort erleben. So wahr mir Gott helfe, denn das ist mein Absolut. Mit Bosheit gegen keinen, mit Liebe und Gnade gegen alle. Wenn das nicht stimmt, könnte Gott mich hier auf dieser Kanzel umbringen. Ich hege keine Bosheit niemandem gegenüber. Ich liebe alle. Und wisst ihr denn nicht, habt ihr denn jemals in 1. Johannes 4, 17 gelesen, dass man eine solche Korrektur haben muss, um zur Zeit des Gerichts aufrichtige Liebe zu zeigen? Es geht nicht darum, anders zu sein. Es ist Liebe. Liebe ist streng und Liebe züchtigt. Ein Mann, der seine Frau die ganze Nacht mit einem Betrunkenen herumlaufen lässt und am nächsten Morgen hereinkommt und sagt, ja Schatz, ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit, ist eine schwache Entschuldigung für einen Mann. Jeder Mann, der seine Frau in Shorts und diesen kleinen alten Badeanzügen, Bikinis oder was auch immer unter die Leute gehen lässt, macht mir wenig Hoffnung, dass er überhaupt ein Mann ist. Das ist richtig. Der Mensch wird nicht daran gemessen, wie groß sein Bizeps ist, wie groß seine Muskeln sind. Er wird an seinem Charakter gemessen und das ist richtig. Und der Charakter kommt aus dem Worte Gottes und nur aus diesem. Und jeder Prediger, der behauptet, ein Prediger zu sein und dieses Wort verleugnet, hat für mich wenig Charakter von Gott. Amen. Vielleicht gibt es Hoffnung, wenn ihr eine Weile zuhört. Ja, ich will nicht kritisch mit euch werden. Ich liebe euch und das meine ich ernst. Aber das ist mein Absolut, Brüder. Dieses Wort, so spricht der Herr und ihr wisst, dass es wahr ist. Ich habe mich nach Bruder Carlson umgesehen, um zu sehen, ob er noch hier sitzt. Ich glaube, er ist schon weg. Ja, er hat vor einer Weile hier gesprochen. Er war in Chicago, als diese Gruppe der großen Chicago Ministerial Association, also 2 oder 3 Tage, mich dort hineingezogen haben und mich über die Glut kämmen wollten. Ja, wegen einiger Dinge, die ich über das hier und über das dort gelehrt habe. Und 3 Nächte, bevor es passierte, weckte mich der Heilige Geist und sagte, geh darüber und stell dich an das Fenster. Ich ging hin und da blitzte ein Blitz auf. Er sagte, sie haben dir eine Falle gestellt, aber versäume nicht zu gehen, ich werde bei dir sein. Ich nahm Bruder Carlson und Bruder Tommy Hicks mit. Ihr kennt ihn alle. Wir haben die Aufzeichnung davon hier und sie wollten, dass ich am nächsten Morgen mit ihnen zum Frühstück gehe. Und ich ging runter zum Town und Country und wir setzten uns dorthin. Ich dachte, ich würde gleich Tommy sehen. Er ist ein guter Freund von mir, ein lieber Bruder. Ich sagte, Tommy, ich muss die Prediger treffen. Ich sagte, du bist ein Doktor der Theologie. Mit meinen alten, ungebildeten Art zu reden, sagte ich, könnte ich die Kerle nicht treffen. Würdest du das nicht für mich tun? Ich habe dir schon viele Gefallen getan. Er sagte, oh, das kann ich nicht, Bruder Branham. Bruder Carlson und er sahen sich an. Ich sagte, meinst du, du verheimlichst mir das? Ich weiß, warum du es nicht tun willst. Ich sagte, hör zu. Es ist, weil diese Vereinigung etwas hat, zu dem sie mich befragen wollen. Und beide sahen aus, als ob sie gleich zu Boden fallen würden. Und als sie es taten, sagte ich, natürlich ist es so, aber lass mich dir sagen, Bruder Hank, er ist gerade dabei, sich hier irgendwo niederzulassen. Er ist hier in der Nähe. Er lässt sich also genau hier nieder. Er sagte, Bruder Hank, er soll es bezeugen. Und so, wir haben vor einer Weile darüber geredet, dort drinnen. Ich sagte, Bruder Hank, hör zu, du hast dieses Hotel, diesen Hotelraum gemietet, nicht wahr? Aber so spricht der Herr, sie werden es dir verweigern. Er sagte, Bruder Branham, ich habe meine Kaution. Es ist mir egal, was du sagst. Du wirst es nicht bekommen. Wir gehen an einen anderen Ort. Dort gibt es ein grünes Zimmer und dieses ist braun.
Und Dr. Mead wird sich dort niederlassen und so. Und genau dort werden sie sich niederlassen. Und ich sagte, ich möchte nicht, dass du mir etwas vormachst. Stell mich einfach den Zuhörern vor und lass mich den Rest machen. Er sagte, als er an jenem Morgen ankam, waren alle Leute genau richtig platziert. Sie sagten den Ort ab und er müsste das Town- und Country-Lokal nehmen, um einen Raum zu bekommen. Ein braunes Zimmer, ganz genau. Dort saßen Dr. Mead und der ganze Rest von ihnen genau an dem Ort, den sie... Ich sah zu ihnen hinüber und Bruder Tommy Hicks sah mich an. Er sagte, Bruder Branham, ich fühle mich ohnmächtig. Und er sagte, und ich sagte, mach dir keine Sorgen. Und so stand Bruder Carlson auf und sagte, ich weiß, dass viele von euch nicht mit Bruder Branham übereinstimmen werden und solche Dinge. Aber er sagte, es gibt eine Sache, er hat keine Angst, hier zu stehen. Und er sagte, nun, ich werde ihm das Wort geben. Ich sagte, nun, an einen jeden von euch gerichtet, hier ist, was ihr gegen mich habt. Und ich rief vier oder fünf verschiedene Dinge auf. Und ich sagte, ich möchte, dass irgendjemand seine Bibel nimmt und hierher kommt, sich an meine Stelle stellt und sie widerlegt. Unbedingt. Und wenn ihr das nicht könnt, dann lasst mich in Ruhe. Das ist richtig. Jawohl, jawohl. So ist es richtig. Ich stand da drüben in Bombay, Indien, bei derselben Sache, als ein blinder Mann dort stand. Die Magier und alle andere waren da draußen und sie, die heiligen Männer und die Mohammedaner, die Buddhisten und alle. Ich hatte die Vision gesehen, dass dieser Mann sein Augenlicht wiedererlangen würde. Ich sagte, lasst einen von euch da draußen kommen und ihm sein Augenlicht wieder schenken. Ich wurde heute von 17 verschiedenen Religionen unterhalten und jede einzelne von euch leugnet Jesus Christus. Ich sagte, wenn eure Religion so groß ist, dann kommt her und gebt diesem Mann sein Augenlicht zurück. Was würdet ihr sagen? Er war ein Sonnenanbeter, wie der Heilige Geist. Aber sie dachten, es wäre Telepathie und ich würde ihre Gedanken lesen. Ich sagte, warum, wenn Gott der Schöpfung, wenn ein Mensch das Richtige tun will, dann wird der Gott der Schöpfung ihn sicher wieder in den richtigen Zustand bringen. Ich hätte das nicht gesagt, wenn ich es nicht in einer Vision gesehen hätte. Aber ich wusste es damals, seht ihr, du willst nicht etwas nehmen, was du dir einbildest. Du willst dir ganz sicher sein, dass du damit richtig liegst. Dann ist es dir egal, was kommt oder geht. Er steht da mit dir. Und welchen Unterschied macht es denn? Dann weißt du, was passiert ist. Und der Blinde erhielt sein Augenlicht. Vor etwa 2 oder 3 Monaten stand ich im Zimmer und ich hörte in der Ecke eine Stimme sprechen. Ich versuchte, meine Frau zu wecken, um sie dort zu sehen. Dort stand ein grässliches Ding am Bett, das mich anklagte, und es war schon vorher da. Nachdem er mir gesagt hatte, ich hatte eine große Mamba gesehen, die kroch. Das ist eine afrikanische Schlange, und sie hat versucht, Menschen zu töten und war hinter meinem Bruder her. Und ich schrie, oh Gott, was kann ich tun? Er sagte, dir wurde die Macht gegeben, sie zu binden. Und er sagte, sei guten Mutes. Und ich sprach zu ihr, und ihr Schwanz erhob sich in die Luft und wirbelte herum, genau wie diese Bughalter hier, und würgte sich zu Tode. Blauer Rauch flog aus ihr heraus. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, lag ich noch da und ich sagte, ich stehe besser auf und bringe die Kinder zur Schule. Ich schaute hinüber und da war dieses scheußliche aussehende Ding. Es sah aus wie Alec Ope aus den Witzzeitungen mit großen Hörnern, die aus ihm heraushingen. Es bewegte sich, hörte sich so an wie gackernde oder singende Hennen, als ob sie jemand aus dem Stall lassen würde. Ich schaute sie an. Ich dachte, Meda, Meda, Schatz. Und sie wachte nicht auf. Ich dachte, ja, das würde sie zu Tode erschrecken. Ich wartete nur eine Minute und stand da und sah zu. Die Leute reden von Teufeln und wissen manchmal nicht einmal, was es ist. Das ist richtig. Aber du läufst ihnen jeden Tag über den Weg, möglicherweise. Aber das wirst du. Beachtet. Und nach einer Weile klagte er mich an, sagte, du hast keine Macht bei Gott. Du bist nur ein Bluff. Du hast keine Macht. Ich sagte, Satan, du bist ein Ärgernis für mich. Geh mir aus dem Weg im Namen von Jesus Christus. Und er ging weg. Ich lag noch ein bisschen im Bett. Ich fing an, mich zu erheben und spürte, wie mich ein wirklich süßes Gefühl überkam. Ich dachte, frage mich, ob der Heilige Geist jetzt nahe ist. Und drüben in der Ecke, so wahr mir Gott helfe, hieß meine Bibel über meinem Herzen, die lieblichste Stimme, die ich je in meinem Leben gehört habe, sagte, habe keine Angst, irgendwo hinzugehen. Und habe keine Angst, irgendetwas zu tun, denn die nie versagende Gegenwart Jesu Christi ist mit dir, wohin du auch gehst. Damit war es für mich erledigt. Lass sie wüten. Ich habe ein Absolut. Mein Anker hält dort drüben. Denn es ist das Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ja, genau. Glaubt ihr ihm? Lasst uns einen Moment die Häupter beugen. Wenn ihr dieses Absolut noch nicht habt, bekommt es jetzt. Wenn ihr dieses Absolut, diese Gewissheit des Heiligen Geistes in euren Herzen haben wollt, hebt eure Hand und sagt, ich möchte etwas, das das Wort Gottes unterstreicht. Und ich kann sehen, wie das Wort Gottes offenbar wird. Amen. Gott segne euch. Es ist überall im Gebäude. Ich danke euch. Ich sage dir nur die Wahrheit, mein Freund. Lass sie nicht an dir vorübergehen. Ich behaupte nicht, ich bin ein Nichts. Ich bin dein Bruder. Schenkt einem Botschafter keine Aufmerksamkeit. Achtet auf die Botschaft. Achtet nicht auf den Botschafter. Gott wird ihn dir wegnehmen. Er wird seine Herrlichkeit mit niemandem teilen. Das ist richtig. Achtet nicht auf den Botschafter. Achtet auf die Botschaft. Wenn ein Mann hier hereinkommt, er könnte schwarz, gelb, braun oder zerlumpt sein, wenn er einen Scheck über 1 Million Dollar für dich hat, würde es dich nicht interessieren, welche Farbe er hat oder wie er gekleidet ist. Es geht um die Botschaft, die er für dich hat. Achtet nicht auf meine Grammatik und die anderen Dinge. Denkt einfach daran, dass ich euch von Jesus Christus berichte, der jetzt hier ist. Glaubt ihm von ganzem Herzen. Versagt nicht, ihm zu glauben. Ich warte jetzt darauf, was er mir sagen wird. Haltet einfach eure Häupter geneigt und beginnt zu beten. Habt einfach Glauben und zweifelt nicht. Nun, himmlischer Vater, es liegt alles in deiner Hand. Ich bete, himmlischer Vater, dass die Männer und Frauen hier erkennen, dass es nicht leicht ist, ein Sterblicher zu sein und unter den Menschen zu leben, mit den Völkern zu leben. Ich bete, himmlischer Vater, dass sie dies verstehen und wissen, dass dein Diener versucht, von dir zu sprechen. Und ich habe festgestellt, dass du dein Wort hältst, Herr. Ich habe festgestellt, dass es wahr ist. Ich habe festgestellt, dass du und dein Wort dasselbe sind. Und du hast mich sicher bis hierher gebracht, Vater. Wenn der Engel, den die Menschen gesehen haben und sein Licht, er ist in der Feuersäule. Herr, ich glaube von ganzem Herzen, dass es unser Herr Jesus ist. Ich glaube, es ist sein Gesicht, der Heilige Geist, den wir alle anbieten und an den wir glauben. Gott, mögen wir es jetzt nicht übersehen und mögen wir es verstehen und alle umkehren und möge die Gemeinde sich selbst reinigen, jede Denomination. Vater, ich bete nicht, dass du die Denomination auflöst, aber ich bete darum, dass der Heilige Geist in diese Gruppierung eindringt und sie die Dinge anders sehen, so dass sie alle eins werden. Eine Bruderschaft, gewähre es. Ich danke dir für eine gute Zusammenarbeit, Herr. Wenn du nicht gewesen wärest, hätte man mich nicht reingelassen. Aber du gibst mir Gunst bei diesen Predigern. Ich bete, dass du sie segnen wirst, Herr. Ich bete für sie, besonders für jeden Einzelnen. Ich bete für Bruder Williams, Herr. Gib ihm den Wunsch seines Herzens. Oh, ich bete, dass du ihm und Schwester Williams hilfst und ihren Wünschen. Bruder Schakarian, Schwester Schakarian, all diese Verantwortlichen hier, diese große Gruppe von Laien, die du in diesen letzten Tagen berufen hast, eine Botschaft zu verkünden, um die Brüder zu vereinen. Herr, möge sie niemals eine Domination werden. Möge sie frei von all diesen Dingen bleiben und ihre Arme ausstrecken und alle Brüder aufnehmen, die aus dem Geiste geboren sind. Gewähre es. Segne alle Gruppen. Segne die Einheit und all die verschiedenen kleinen Gruppen, Herr, die ihre verschiedenen Ideen haben, die Trinitarier und diejenigen, die glauben, dass Gott zwei ist und Gott drei ist und Gott ist, egal, was sie glauben, Gott, lass sie wissen, dass es nur einen wahren Gott gibt und Jesus Christus sein Sohn ist. Und gib, Herr, dass sie in der Lage sind, diese Dinge zu verstehen, dass wir nicht 4 oder 5 Götter haben. Wir haben einen Gott in 3 Ämtern, denselben Gott in Vater, Sohn und Heiligen Geist. Möge die Offenbarung heute über sie hereinbrechen, Herr. Möge diesen Getue aufhören, weiterzugehen und mögen Männer und Frauen sich zusammenschließen und eins in Christus sein. Denn die Zeit ist jetzt zu spät für diese Streitereien und Kleinigkeiten. Ich glaube dir und ich glaube, Vater, dass alle, die du vorherbestimmt hast, ins Leben zu kommen, deine Stimme hören und kommen werden. Meine Schafe werden meine Stimme hören. Und ich glaube, dass du es gewähren wirst, Herr. Segne sie jetzt. Hier sind viele Hände, vielleicht 200 Hände in der Luft, die dich als ihren Erlöser empfangen wollen und die dich als ihr Absolut empfangen wollen. Etwas, auf das sie ihren Glauben setzen können, dass sie Herz jedes Wort unterstreicht und es manifestiert. Gewähre es, Vater. Im Namen von Jesus Christus bitte ich darum. Nun, während ihr hier zusammen seid und in diesen kleinen Gruppen, möchte ich, dass ihr betet. Ich habe das noch nicht getan, aber ich fühle mich dazu veranlagt, es zu tun. Bleibt einfach im Gebet. Und wie viele von euch, die mich kennen, sind hier? Wenn ihr krank seid oder in Not, für euch selbst oder jemanden, hebt eure Hände. dass ihr mich kennt und wisst, dass ich euch kenne. Hebt eure Hände hoch, überall. Seht ihr? Es sieht einfach überall so aus. Jetzt nehmt eure Hände runter. Nun, die, von denen ihr wisst, dass ihr mich nicht kennt und ich euch nicht kenne, hebt eure Hände hoch. Oh, immer noch, überall. Es gibt keine Möglichkeit, sie auseinanderzuhalten. Nun möchte ich, dass ihr betet. Betet aufrichtig. Zweifelt jetzt nicht. Betet einfach. Und lasst uns den Heiligen Geist, nun, wenn ich diese Dinge gesprochen habe, nun, ihr wisst ganz genau, dass es für mich völlig unmöglich ist zu wissen, wer ihr seid oder was auch immer mit euch los ist. Aber was passiert dann? Hat Jesus nicht genau das Gleiche für den letzten Tag versprochen? Sagt er nicht, als er sagte, wie es in den Tagen von Sodom war, als Gott im Fleisch offenbart wurde, kam dieser Mensch dorthin, nur ein Mensch, der Fleisch von einer Kuh oder einem Kalb aß, Milch und Brot trank, und er sagte, wo ist Sarah? Sagte, sie ist im Zelt hinter dir. Und er sagte, was er zu tun gedenke. Und er sagte, ich werde dich besuchen. Abraham nannte ihn Elohim, Herr Gott. Und er sagte, Sarah lachte in sich hinein. Und er sagte, warum hat Sarah gelacht? Er wandte sich mit dem Rücken zum Zelt. Jesus sagte, so war es. Siehst du, da war natürliche Gemeinde, die natürliche Gemeinde Lot und seine Gruppe. Sie hatten einen modernen Billy Graham, der dort hinunterging, und so weiter, einen Oral Roberts, und sie, die riefen sie heraus. Sie taten ein Wunder, und zwar so, dass sie mit Blindheit schlugen. Sie haben das Evangelium gepredigt, und dann waren da noch die Sodomiten. Und es gibt immer drei Gruppen von Menschen. Die Sodomiten, ihr seht, was sie taten. Aber die Auserwählten, die sogenannten Pfingstler, das war Abraham, die sind schon aus Ägypten raus, schon aus Sodom raus und lassen sich in den Ländern nieder, in den armen Ländern. Seht ihr, was für eine Botschaft sie bekommen haben? Nun seht, wann gab es jemals eine Zeit? Sagt mir, zu welcher Zeit sind sie jemals nach Sodom hinausgegangen? Erinnert euch, das war Abraham, Abraham oder eher Abraham. Wann ist jemals ein Bote zu der örtlichen konfessionellen Gemeinde gegangen mit einem Mann, dessen Name auf Ham endete? Graham. Was in der Pfingstgemeinde? Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Ich habe sie erst kürzlich durchgesehen und Namen geprüft. Du sagst, Namen bedeuten nichts. Warum wurde dann der Name von Saulus in Paulus geändert? Warum wurde Simon zu Petrus? Warum wurde Jakob zu Israel? Gewiss ist es so. Habt Vertrauen in Gott. Überseht nicht das, was Gott euch geben will. Nun betet. Sagt, Herr Jesus, erbarme dich. Wenn ich mich nicht irre, schaue ich hierher, während ihr eure Köpfe gesenkt habt. Ich glaube, dass die Schwester Carl Williams, die hier zu meiner Rechten sitzt. Ist das richtig, Frau Williams? Hier drüben, Schwester Carl Williams. Es sah so aus, als ob sie da drüben zu meiner Rechten sitzt. Ich war mir nicht sicher. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ich glaube, ich versuche, jemanden zu sehen, den ich kenne. Sieh dich um. Ich sehe Bruder, Schwester Dautsch hier sitzen, aber sie sind von der Gemeinde. Ist da Frau Outlaw da drüben zu meiner Linken? Ich dachte, dass ihr alle dort steht. Frau Outlaw, ich kenne dich. Du bist jemand, den ich kenne. Ich möchte dich etwas fragen. Du siehst mir direkt in die Augen. Glaubst du, dass ich Gottes Diener bin? Glaubst du, dass ich das, was ich lehre, die Wahrheit ist? Nun, Frau Outlaw, ich habe, soweit ich weiß, seit über einem Jahr nicht mehr mit dir gesprochen, seit ich vorhin hier war. Nein, ich glaube, ich habe dir neulich im Restaurant zugewinkt. Sehe hier zu mir. Aber hast du eine Last auf deinem Herzen? Nicht so sehr für dich selbst, sondern für jemanden anderen? Es ist eine junge Frau. Es ist deine Schwiegertochter. Glaubst du, dass Gott in der Lage ist, mir zu sagen, was mit dieser Schwiegertochter los ist? Sie hat eine Art Nebenhöhlenproblem. Und sie ist auch nervös, sehr, sehr nervös. In Ordnung. Keine Sorge. Das wird sie schon wieder verlassen. Sie hat es sofort gespürt, als sie hier stand. Es wird sie verlassen. Es wird sie verlassen. Hab einfach Vertrauen. Glaubst du? Glaubst du? Hier ist eine Frau, die sich direkt vor mir niedergelassen hat. Eine völlig Fremde. Aber seht ihr nicht das Licht, das da über ihr hängt? Sie leidet an einer Schwäche an ihrem Körper. Sie ist nicht von hier, sie ist aus Kalifornien. Ich bin ein völlig Fremder für diese Frau, aber sie weiß, dass ich jetzt zu ihr spreche. Seht ihr das Licht, das über ihr hängt? Ich kenne sie nicht, habe sie nie gesehen, aber ihr Name ist Frau Elliot. Wenn du von ganzem Herzen daran glaubst, wirst du nach Hause gehen und gesund sein. Glaubst du es? In Ordnung. Wenn ich ein Fremder bin und das alles, dann winke auch mit der Hand, so wie jetzt, seht ihr? Hebt eure Hand und glaubt von ganzem Herzen, mal sehen, ob das in Ordnung ist. Habt Vertrauen. Hier ist eine Dame, die direkt vor ihr steht, direkt an der Seite, das muss ihr Mann sein. Sie sitzt auch dort und hat ein Problem mit ihren Muskeln. Sie haben Krämpfe dort drin. Das ist richtig. Ja, Madame, Frau Darwich, wenn du von ganzem Herzen glaubst, glaubst du? Da haben wir es. Ich kenne dich nicht, kannte weder deinen Namen noch sonst etwas. Aber das ist wahr, stimmt's? und du hast da gesessen und gesagt, Herr, lass mich da sein, siehst du? Wenn das stimmt, winke mit der Hand hin und her, winke mit der Hand, wenn du das richtig ist. So ist es gut. Dort bist du. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Der himmlische Vater weiß, dass diese Dinge wahr sind. Ja, das stimmt. Wer ist es? Es ist Jesus Christus. Was tut er? Genau das, was er gesagt hat, dass er es in den letzten Tagen tun wird. Wenn das stimmt und Gott es tut und zeigt, dass es richtig ist, dann ist das Wort, das ich predige, richtig. Denn es ist derselbe Gott, der sein Wort hält. Glaube an den Herrn. Wendet euch von euren lauwarmen Wegen ab. Entfernt euch von diesen Dingen, die euch aus der Bahn werfen, wie Hollywood, diese Dinge, die euch aus der Bahn werfen, wie den Rest der Gemeinde. Kehrt zu Gott zurück und holt euch das Absolut, das den Anker eures Herzens halten wird. Wie viele würden gerne diese Erfahrung mit Christus machen? Erhebt euch auf eure Füße, genau hier in seiner Gegenwart, wo ihr wisst, dass er da ist. Gott segne dich, Gott segne dich. Nun, das ist fein, nun, das ist wunderbar. Oh Ma, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn jeder von euch hier die Botschaft annehmen würde, dass Jesus Christus hier bei uns ist, eine kleine Weile und die Welt, die Ungläubigen, werden mich nicht mehr sehen. Doch ihr werdet mich sehen. Ich werde bei euch sein, sogar in euch. Die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ist das richtig? Ihr seht ihn wirken, genau wie er es versprochen hat. Jetzt ist er hier. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist nicht, unterwerft euch einfach und sagt, Herr Jesus, ich beschließe in meinem Herzen, dass ich von dieser Stunde an dir gehöre und du bist mein. Ich will diese Erfahrung in meinem Herzen, dass ich dein Wort sprechen kann. Dein Wort wird leben und worum ich bitte, ich glaube und es wird geschehen. Wollt ihr das? Dann lasst uns einfach unsere Hände zu Gott erheben und beten, jeder von uns und jeder. Und dann möchte ich, dass ihr eine Hand hochhebt und eine Hand auf jemanden neben euch legt. Genau so. So ist es richtig. Geschäftsleute, Gott segne euch und sei mit euch.